Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ein kleiner Hinweis. Aufgrund von technischen Finessen klingt unser Edelgast Thomas Wagner in diesem Podcast wie Herbert Zimmermann bei der WM54. Wir bitten, dies zu entschuldigen und als kleine Reminiszenz an einen großen Sportreporter zu verstehen. Und jetzt viel Spaß. Hallöchen, ich grüße euch, egal wo ihr auch gerade seid. Ich bin heute sehr happy. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, der Podcast. Lutz, ich grüße dich. Hallöchen.
Hallöchen, lieber Abdel. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet. Ich sehe ihn auch schon am Start. Ich habe ihn vor Jahren kennengelernt. Ich wollte gerade sagen, kennenlernen dürfen. Das finde ich immer ein bisschen albern. Kennengelernt. Und es war mir ein Fest, einen Menschen zu treffen, der Fußball genauso liebt wie ich. Mittlerweile sehe ich ihn nur noch am TV. Und heute werden wir mit ihm den ultimativen EM-Ratgeber hier raushauen. Alle Informationen, die ihr braucht, werdet ihr heute hier kriegen. Lutz, hilf mir bitte. Sag den Leuten, wen wir am Start haben.
Ja, es ist ein ganz besonderer Mann, ein Freund sogar von uns. Besser bekannt ist er natürlich auch als Edelfan des Weißen Balletts am Rhein. Man nennt ihn auch den Geysir der Vulkaneifel, vor allem in seinem Podcast Eier, wir brauchen Eier mit Mike Leiss. Er ist tatsächlich ein Fußballfachmann. Er weiß Dinge, die ich nicht weiß, und er hat vor allem Erfahrungswerte, wo ich überhaupt nicht mithalten kann. Er weiß zum Beispiel, wie das sich anfühlt, wenn sein Lieblingsverein mehr als zwei Saisons in der zweiten Liga verweilt. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Thomas Wagner.
Schönen guten Tag. Ich wollte gerade schon sagen, bevor hier der Eindruck entsteht, ich bin alleine Fan des Weißen Balletts. Ich bin leidgeprüfter Fan des Hamburger Sportvereins. Das ist die härteste Währung im Moment im deutschen Fußball. Ich bin trotzdem stolz auf meinen Verein. Und Abdel habe ich, glaube ich, kennengelernt bei einem Spiel Frankreich gegen Honduras. Ich glaube, bei der WM 2014 oder sowas. Irgend sowas, so ein Spiel war das. Und der Mann hat richtig viel Ahnung. Und Lutz, du bist ja mein Freund. Du hast mir mal bei so einer geilen Eisbucket-Challenge, hast du mir ungefähr mal 18 Kilo Eis über den Kopf drüber geschüttet.
Ja, naja, das war.
Aber es ist mir eine Ehre, bei euch zu sein. Hallo und Grüße an die Zuhörer.
Ja, ja, servus. Wenn ich vielleicht korrigieren darf, ihr habt euch sogar noch vorher kennengelernt. Ich glaube, das war so Anfang der, ja, vorher war, glaube ich, vor 2010. Da warst du an einem Talk in einem Brauhaus in Köln beteiligt, Thomas. Da ging es auch um FC Köln, und da bin ich mit Abdel hingekommen, und ich musste ihn, glaube ich, 60 Minuten zurückhalten, dass er nicht aufsteht und fragt, wann endlich Adil Shihi der FC-Kapitän wird.
Stimmt, genau.
Hey Lutz, das stimmt wirklich. Ja. Ich wollte die Frage wirklich stellen, als nicht ganz ernst gemeint, aber Lutz hat mir gesagt, das ist gerade eine schwierige Stimmung in Köln, halt dich zurück.
Ja.
Genau. Lieber Thomas, wo stören wir dich? Du hast gestern, also kurze Info für die Zuhörer, wir zeichnen am Dienstag auf, am Donnerstag könnt ihr den Podcast hören. Du hast gestern noch, warst du noch für RTL im Einsatz beim letzten großen Test der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wie hat es dir gefallen? Wie war es dort?
War der so groß? Also Lettland war ja eher so in der Kategorie, wie man früher hat, man immer so ein Benefits-Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein gemacht oder gegen Andorra oder Armenien oder sowas. In der Kategorie würde ich Lettland einstufen. Wir haben bisher nur einmal gegen Lettland vorher gespielt. Das war bei der Euro 2004. Da waren die fürs Endturnier qualifiziert. 0-0 haben wir uns einen zurechtgestümpert. Gestern hat's zumindest mal Spaß gemacht beim Zugucken, muss man ehrlich sagen. Also man hatte den Eindruck, da wollte sich der ein oder andere nochmal aufdrängen. Offensivfeuerwerk, bemerkenswert für mich, als ich nach dem Spiel mit Manuel Neuer gesprochen habe, habe ihn ja zu 100 Länderspielen gratuliert. Du kennst mein schwieriges Verhältnis zu den Bayern, lieber Lutz. Trotzdem ist das natürlich eine Rekordmarke. Und dann habe ich ihn ja gefragt, ob er denn noch einen ausgibt nach dem Spiel. Und dann hat er gesagt, ja, darf jeder im Hotel ans Buffet. Und dann habe ich nur gesagt, ich dachte eigentlich eher an Alkohol. Also das war das für mich auch.
Ja, dass du eigentlich die Getränke meintest, das hat man doch gehört. Ich habe eigentlich gedacht, wann lädt er endlich den Thomas ein? Man sagte, ja, kommst nachher noch rum.
Ja, aber die sind ja in der Blase, da darfst du nicht rein als Journalist.
Die leben in der Bubble, und Neuer wollte wegen Corona auch natürlich Vorbild zeigen, und morgens ein Croissant reicht vollkommen. Lettland ist ja immerhin Platz 138 der Weltrangliste.
Genau.
Thomas,
die
eine Frage,
sich hier die auf Fakten die ist, um die Ohren. Da gibt's, ja.
Eine Frage, auf die es nicht die eine Antwort gibt, aber das würde mich jetzt echt interessieren, was du dazu sagst. Hat denn so ein Spiel gegen einen klar schwächeren Gegner vor so einer Todesgruppe überhaupt irgendeinen Mehrwert?
Ja, ich glaube schon, dass du sagen wir mal, du hast jetzt 10 Tage Seefeld gehabt, ne? Und Löw galt ja ganz lange als Trainer, der tatsächlich in so einer Vorbereitung einer Mannschaft so ein bisschen sein System auch einstudieren kann. Dann hattest du meistens 1 oder 2 gute Gegner, wie die Dänen, die halte ich dieses Jahr schon so Top 10 in Europa. Und dann machst du kurz vor der EM nochmal so ein Spiel für gute Laune, die sollen sich Selbstbewusstsein holen, denn du kannst ja als Stürmer, kannst du sagen, okay, es war nur Lettland, aber wenn du 1, 2 Treffer gemacht hast oder wie Havertz ein paar gute Offensivaktionen, klar, der hat im Moment eh eine breite Brust seit dem Champions-League-Finale, das finde ich schon okay. Und gestern sind halt die Dinger auch reingegangen, ne? Denn das ist ja das große Problem der deutschen Mannschaft, sie schießen zu wenig Tore. Das war schon, glaube ich, ein ganz sinnvoller Test gestern gegen einen Gegner, der dir auch nicht wehgetan hat, also von daher Ziel erreicht.
Mhm. Was ich gestern cool fand, das ist für mich typisch deutsch im Fußball, aber schon lange nicht mehr so gesehen, dass man gegen klar schwächere Gegner einfach den Gegner wegatmet und ungefährdet besiegt und nicht irgendwie noch am Ende noch ein 2-1 irgendwie sich holt. Das hat schon wieder an früher erinnert.
Ja, die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, wenn du, sagen wir mal, 5-0 führst, ne, in der Halbzeit, wenn das jetzt ein normales Länderspiel oder so ein WM-Quali-Spiel ist, ich glaube, dass du dann in der zweiten Halbzeit eigentlich auch denkst, komm, die armen Letten machen wir jetzt nicht noch mehr platt. Jetzt ist es natürlich so, dass auch die reinkamen, wie Werner, die wollen sich natürlich auch empfehlen für die Stammformation. By the way, wenn wir schon von einem 7-1 reden, das war für mich immer das Lustigste nach der WM 2014, da ist ja Lutz 2 Jahre praktisch schwarz-rot-gold angemalt durch Deutschland gelaufen. Als es dann immer hieß, oh, die Deutschen, was für Botschafter im Ausland, die haben die Brasilianer nicht verhöhnt. Also ganz ehrlich, wir haben in der Halbzeit, glaube ich, auch 5-0 geführt. Also was wäre verhöhnen gewesen, auf die am Boden liegenden Brasilianer noch drauf zu spucken oder was? Also ich meine, die haben seriös zu Ende gespielt, weil sie vielleicht natürlich auch gedacht haben, wenn Brasilien schnell 2 Tore schießt, könnte noch was passieren. Aber dass das gelobt wurde, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Deutschen im Halbfinale da zurückgezogen haben. Die haben seriös ihren Job gemacht. Punkt aus. Also, dass man dafür dann noch einen Friedensnobelpreis verleihen wollte, war mir ein bisschen zu viel.
Ja. Ja, finde ich auch. Gut, Obama hat auch einen bekommen, von daher, warum nicht?
Ja. Okay. Es wird jetzt ein anderes Turnier sein als sonst. Corona wird es nach wie vor diktieren. Jetzt wissen wir, München lässt 14.000 Zuschauer zu. Ist es korrekt? Ja, 14.000.
14, ja.
Ja. Wird es dadurch eine andere EM werden, weil wir jetzt nicht die komplett vollen Stadien haben, oder würde es sich jetzt schon so anfühlen, als ob es eigentlich so wie immer ist?
Also ich muss sagen, ich habe ja nun 18 Jahre bei Sky die Möglichkeit gehabt, ich war ja im Schnitt einmal im Monat in Dortmund im Stadion, ne? Und Dortmund, das seid ihr mir ja sicherlich, seht ihr das als Fußballfan auch, egal wer über Dortmund redet, sagt immer, boah, das ist das Allergeilste, diese gelbe Wand, 25.000. Ja. Wenn man aber ganz ehrlich ist, gab es auch ganz viele Spiele, da habe ich 5 Minuten gar nichts gehört. Keine gelbe Wand, da hast du Jürgen Klopp rufen gehört. Erzählt wird es aber immer der Legende nach, und da sind wir von den Medien natürlich auch dabei, als wenn 95 Minuten dieser Kessel nur am Überkochen ist. Das ist natürlich nicht so. Deshalb, ich weiß nicht, ob ihr habt sicher auch das Champions-League-Finale gesehen, City gegen Manchester, also Manchester City gegen Chelsea. Und da waren ja, glaube ich, auch nur 16 oder 17.000 im Stadion. Aber was heißt nur? Das war eine permanente 90-minütige Kulisse, die auch dem Spiel nachgegangen ist. Keine einchoreografierten Scheißgesänge auf Deutsch gesagt. Immer dasselbe. Es ist FC Köln. Es ist FC Köln. Gut,
Entschuldigung. Oder streichel mir die Wampe. Irgendwie sowas, ne?
Ja, ja. Was hat der erste FC Köln jetzt mit? Wie komme ich da aufs Weiße Ballett in Europa? Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, diese situative Unterstützung, die wird viel mehr da sein. Ich finde es natürlich ein bisschen erstaunlich. Wir haben 20%, in Ungarn 100% Auslastung. Also ich glaube, bei dem, wie auch bei uns geimpft wird, wenn auch du einen Test vorlegen musst, ich glaube sogar PCR-Tests teilweise für die Zuschauer, dann hätte ich gesagt, über ganz Europa 50%, 40% oder 50% der Plätze sind besetzt. Aber wenn du 100% hast in Ungarn, Budapest, erstes Spiel Ungarn gegen Portugal, das wird sicherlich schon ein Vorteil für die Heimmannschaft sein, gar keine Frage.
Ja. Hundertprozentig, ja.
Ja. Und wahrscheinlich ein größerer als in normalen Zeiten.
Was ich mir erhoffe in München in der Allianz Arena, was hoffentlich nicht passieren wird, gestern fand ich es noch super okay und angenehm. Die Fans und die Mannschaft nähern sich wieder an, aber zwischendurch kam dieses rhythmische Klatschen. Und dann dachte ich mir, das ist also
eigentlich ja. nicht.
Ich finde es, ich muss sagen, ich finde auch diesen Fanclub der Nationalmannschaft mit diesen Klatschpappen und so, ich finde es einfach grausam. Ich bin ja gebürtig vom Laacher See. Ich war früher Bundesliga gucken beim FC, 8000 Zuschauer gegen Waldhof Mannheim. Das war teilweise, da war der Kölner ja beleidigt, wenn er nicht 5-1 gegen Waldhof gewonnen hat. Das war natürlich auch teilweise, also nicht nur in Köln, überall. In den 80er Jahren war Fußball, Stadion ja, hatte ja auch so einen Assi-Touch. Aber es war viel spontaner. Du hast eine Grätsche gefeiert, weil es eine Grätsche war. Und du hast ein Tor gefeiert, weil es ein Tor war. Und du hast nicht einen gehabt, der am Zaun hing und hat dann da immer dasselbe Geleier, was mit dieser Heimvorteilstimmung, die ich persönlich noch auf dem alten Betzenberg kenne. Also wenn du in den 70er, 80er Jahren nach Lautern gefahren bist, dann hast du als Gastmannschaft in der Tat die Hose voll gehabt, weil die so fanatisch waren. Das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr.
Ja, Abdel und ich hatten gestern auch schon drüber gesprochen, es gibt ja auch gar nicht mehr so richtig selber den Drang jetzt, oh geil, es gibt Vorbereitungsspiele für die Nationalmannschaft, da kann ich mich schon mal heiß machen, vergiss es. Das Nein, es ist halt einfach ein brutales Überangebot und man merkt doch einfach den Spielern an, dass die auch jetzt körperlich komplett ausgelastet sind und einfach haushalten müssen und da steht die Nationalmannschaft einfach hinten an. Das ist genauso, wenn wir irgendwo für ein Projekt gebucht werden, es wird nicht mehr 3 Monate vorbereitet, sondern eine Woche. So, und genau das Gleiche hast du im Fußball auch. Und da die Euphorie, glaube ich, wird erst in dem Moment, wo das Turnier startet, wirklich kommen und sich auch da, glaube ich, auch erst über die Vorrunde wiederfinden, wenn überhaupt. Aber ich gehe optimistisch davon aus. Nee, ich will ja selber, dass es eine geile EM wird.
Ich glaube aber zum Beispiel.
Auch. Entschuldigung. Ich auch, aber ich habe ja 24 Teams zur Auswahl. Ja. Ich entscheide immer, wer weiterkommt. Für den bin ich dann.
Ich glaube halt, dass durch die Champions League tatsächlich sehr viel von dieser Euphorie, die du früher hattest als Kind, oh, Länderspiel, Deutschland spielt, das ist halt nicht mehr wichtig. Auch die Quali ist ein Selbstgänger. Früher hattest du oft Gruppen, da hast du dann vielleicht irgendwo, oh, wir müssen nach Wales oder nach Nordirland fahren. Es kommt nur einer weiter, heute kommen 2 weiter. Die Spieler schonen sich ganz oft für die Champions League. Das ist der größte Wettbewerb und alle 4 Jahre hast du dann ein Turnier und sollst dann so von 0 auf 100 hochfahren. Aber das ist ja auch klar, wenn die Deutschen mal in der K.O.-Runde sind, dann sind die Kneipen auch wieder voll, die Biergärten. Aber ich glaube, man hat so jahrelang dahin gefiebert, mal wieder Weltmeister zu werden oder einen großen Titel geholt bis 2014. Und dann haben sie es natürlich auch alle übertrieben im Umfeld. Best never rest. Hashtag ja, ja. Sam Hachi oder sowas. Ne?
Wie war nochmal der Frankreich EM Hashtag? Der war ganz tragisch. Le Mannschaft oder so.
Ja, Le Mannschaft oder sowas.
Ach, La Mannschaft, glaube ich, oder sowas. Naja, also. Aber ganz kurz, Thomas und Lutz, zur WM-Quali, wo in Europa der Erste klar weiterkommt und dann noch ein paar Zweite. Das ist leider in Afrika dieses Mal sehr ekelhaft. Da sind so Pi mal Daumen 10 Gruppen.
Ja.
Und alle Gruppenersten spielen dann in Playoffs gegeneinander, also Hin- und Rückspiel. Also, und das finde ich leider sehr, sehr unfair.
Das war doch früher, hattet ihr immer 5 Gruppen, ne? Und dann ist der Gruppensieger ist dann zur WM gefahren.
Ja, richtig. Und jetzt haben wir 10 Gruppenerste und die müssen dann nochmal spielen gegeneinander, also Hin- und Rückspiel, ein Spiel.
Schwierig.
Das finde ich leider unfair.
Aber Abdel, dann habe ich einen Vorschlag. Marokko hat doch 1987 einen Antrag zur Aufnahme in die EU gestellt. Wie wäre es denn, wenn ihr versucht, jetzt einfach in Europa mitzuspielen, wie Australien zum Beispiel in Asien mitspielt? Vielleicht wären die Chancen da sogar größer.
Ich glaube sogar viel größer.
Ja, ich stelle mir das echt manchmal nicht so einfach vor, wenn man als Marokko irgendwie in den Tschad reist oder sowas. Andere klimatische, der Platz ist nicht so gut oder sowas. Das ist sicher auch nicht so einfach immer.
Also auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht, wenn du das ernst meinst. Erstens das, zweitens spielen die meisten Marokkaner, sind eigentlich Europäer.
Ja.
So, die sind in Holland geboren, in Frankreich und so weiter. Und in Afrika dann spielen, ist leider für sehr viele immer eine Umstellung, weil erstens die von dir genannten Gründe, plus ich habe den Verdacht, dass die Mannschaften in Afrika andere Taktiken haben und die Europataktik kommt da nicht so an.
Ja.
Also was man hier in Europa lernt, klappt da nicht in Afrika.
Das ist viel wilder, unkonventioneller, was da gespielt wird. Aber die Schlacht um die Petersilieninseln habt ihr ja gegen Spanien schon verloren, ne? In der Vorqualifikation.
Ja, wir haben uns geeinigt, es als Niederlage rüberkommen zu lassen. Aber gut.
Ich glaube, da stehen 7 Schafe auf der Insel oder sowas, ne?
Ach ja, und eine Sache noch bitte. Da wollte ich gerade schon loswerden, habe ich vergessen. Du hast ja gerade von dem Heimvorteil geredet, dass man den gar nicht mehr so richtig spürt. Aus genannten Gründen. Das letzte Mal, dass ich den am Fernsehen richtig krass gespürt habe, ist ein paar Jahre her, ich weiß nicht wann, Borussia Dortmund in Neapel. Und das war so eine krasse Stimmung. Man hat an den Dortmundern auf dem Platz gemerkt, dass sie eingeschüchtert waren. Das war wirklich Gänsehaut. Das war echt aggressiv, aber friedlich.
Aber zum Beispiel, als Leipzig das erste Mal, glaube ich, in der Champions League das Auswärtsspiel bei Beşiktaş Istanbul hatte, das war so laut, dass du fast das Gefühl hast, Timo Werner fängt gleich an zu weinen auf dem Platz. Also es gibt tatsächlich noch diese Spiele, oder wenn du dich mal erinnerst an Dortmund vor 8 Jahren gegen Malaga, dieses Wahnsinns 3-2 ja, da in den letzten 2 Minuten. Natürlich gibt es das immer noch und natürlich war auch früher die Stimmung nicht immer besser. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber insgesamt heißt es, die Stimmung ist besonders, deshalb muss sie besonders sein und deshalb wird auch darüber hinweg geguckt, wenn sie mal auch gar nicht mehr so besonders ist in dem Spiel.
Ja, ja. So, und jetzt kommt richtig Stimmung auf, weil wir werden jetzt mal wieder darüber reden, warum wir drei uns zusammengefunden haben. Und zwar tauchen wir jetzt ein in die Gruppen der EM.
Ja, Mann.
Jawohl. Abdel, möchtest du mit Gruppe A starten?
Ja,
wir heben uns Gruppe F. Wir heben uns Gruppe F schön zum Schluss auf als Höhepunkt. Und während Thomas gerade seinen Hamburg-Becher mit der Raute drauf in die Kamera hält.
Genau.
Also, Thomas, eine Sache noch, bevor du hier deine Informationen gibst. Du solltest dir darüber im Klaren sein, dass sehr viele Leute zuhören, die nach deinen Tipps zum Wettbüro laufen werden.
Sehr viele. Da kann ich aber direkt nur folgenden Tipp geben, lieber Abdel, während ich hinten gerade die Fahne des Weißen Balletts sehe. Die Leute sollen bitte genau das Gegenteil von mir tippen, weil ich bin ein grottenschlechter Tipper. Ich tippe zu sehr mit dem Kopf. Vermische das dann mit so ein paar Dingen, wo ich denke, ich habe Ahnung und das ist eine Katastrophe. Also ich bin ein ganz schlechter Tipper, werde aber trotzdem versuchen, nach bestem Gewissen zu tippen.
Da kann ich dann wirklich nochmal auf den Podcast von Thomas Wagner hinweisen. Eier, wir brauchen Eier, weil dort ist sein Kollege Mike Leis die absolute Nummer 1, was Tipps angeht. Sowas habe ich bisher nur von der Damenwelt in der Firma erlebt. Also von Damen und Herren, die überhaupt nichts mit Fußball am Hut haben, die am Turnier tippen und dann mal eben einfach mit 8.000 Euro nach Hause gehen. Und genau solche Tipps hat der Mike immer am Start. Muss man frei und bunten zugeben, wobei er auch Ahnung vom Fußball hat. So.
Definitiv, natürlich.
Ja. Also EM, Gruppe A, haben wir Italien, Türkei, Schweiz und Wales. Da würde ich sehr gerne meinen Nachbarn zitieren. Erstes Spiel Italien, Türkei. Ich weiß gar nicht, für wen ich weniger bin. Nach meiner Meinung ist es eine sehr ausgeglichene Gruppe oder ich überschätze die Türken. Was sagt der Fachmann?
Nee, die Türken überschätzt du nicht. Das ist das erste Mal seit Jahren eine Mannschaft der Türken, die ich absolut für wettbewerbsfähig auf diesem Niveau halte. Normalerweise ist es ja so, dass die Türken zu einem Turnier fahren und denken eigentlich, wann wird der Pokal überreicht? Und eigentlich sind sie dann immer relativ schnell wieder zu Hause, falls sie überhaupt mitspielen dürfen. Nee, sie haben sich ja ganz oft gar nicht qualifiziert. Sie hatten natürlich eine Jahrhundertmannschaft 2002 mit Platz 3 damals bei der WM. Da haben sie wirklich auch eine richtig gute Generation gehabt und mit diesem Spektakel, was sie bei der Europameisterschaft 2008 abgeliefert haben, als sie jeden Rückstand umgebogen haben, gegen Kroatien, glaube ich, sogar noch in der 91. das 0-1 kassiert und dann noch den Ausgleich gemacht.
Ja, Mann, die Last-Minute-Türken schlagen zu.
Genau. Die haben jetzt echt eine gute Mannschaft. Hier zum Beispiel dieser Soyuncu, der früher in Freiburg gespielt hat, der spielt jetzt in Leicester. Also sie haben ein paar Spieler, die in der Premier League sind. Ich halte die Türken für gut. Also in dieser Gruppe würde ich mich ganz klar festlegen. Italien wird Erster. Die Schweiz und die Türken werden punktgleich als Zweiter und Dritter auch weiterkommen, weil ich glaube, dass Wales in dieser Gruppe gar nichts machen wird. Die waren ja...
ohne Trainer schwierig, ne?
Ja, die waren ja das Sensationsteam bei der Euro 2016, aber da ist doch relativ wenig Substanz im Moment drin und wenn du dann nochmal so ein Highlight hattest, dann gibt's ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du etablierst dich in der Weltspitze oder du fällst eigentlich wieder runter. Und die Italiener, muss ich sagen, da gibt's nicht so die ganz großen, überragenden Einzelspieler, wie wir das in den Jahren auch schon hatten. Aber wenn wir uns dran erinnern, vor 5 Jahren, dieses legendäre Viertelfinale Elfmeterschießen gegen Deutschland, da waren sie ja eigentlich von den Einzelspielern, den Deutschen auch unterlegen und haben aber ein bärenstarkes Viertelfinale hingespielt mit Conte, ein super Taktikertrainer gehabt. Mancini ist, glaube ich, auch ein guter Trainer, der auch auf die Jugend setzt. Italien ist für mich einer der 6 Mannschaften, die den Titel gewinnen kann und wird meiner Meinung nach klar durch diese Gruppe durchmarschieren. Und im Übrigen, ich habe gar nichts gegen die Italiener. Natürlich nerven sie mich manchmal auch, wenn sie dann da rumliegen und den sterbenden Schwan machen. Aber ich habe jetzt die Doku über Francesco Totti zum Beispiel gesehen. Ich habe mich mit Lutz ja auch gestritten. Lutz hat ja geweint 2006 nach dem Halbfinale, weil der Mannschaft ausgeschieden ist. Da sind ja Leute angeblich nicht mehr zu ihrer Stammpizzeria gegangen. Aber ich war in Dortmund bei diesem Halbfinale und Italien war die klar bessere Mannschaft. Lippi hat in der Verlängerung 3 Stürmer eingewechselt. Der hat Eier aus Beton gehabt.
Mein Lieblingsspieler Del Piero. Einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten.
Genau. Und das war auch, wie gesagt, dieses Halbfinale war völlig verdient. Ich möchte aber auch nicht trotzdem natürlich daran erinnern, dass die Italiener nur einmal die EM gewonnen haben, 68. Und da gab es einen Münzwurf im Halbfinale gegen die UdSSR. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Dieser Münzwurf wurde nicht auf dem Platz ausgeführt, sondern in der Kabine. Mit den beiden Kapitänen Facchetti und Netto und dem Schiedsrichter. Und ein jubelnder Facchetti lief in Neapel auf den Platz. Der Legende nach soll es Geldkoffer gegeben haben in der Kabine für die Schiedsrichter und die Russen. Und die Italiener waren im Halbfinale. Kann man sich in Neapel gar nicht vorstellen, ne?
Nee. Das nicht überrascht mich jetzt komplett. Nein. Das sowas wird es in Köln auch nie geben. Also das ist ja unglaublich.
In Marokko würde man auf den Platz die Münze werfen, aber die ist dann auf beiden Seiten gleich.
Genau so.
Aber Italien finde ich auch grandios. Ich bin auch Italien-Liebhaber, was die Mannschaft angeht. Sehe auch so, dass die keinen richtigen krassen Star haben, aber die haben meinen angehenden Lieblingsspieler, diesen Chiesa. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Den finde ich grandios und generell finde ich das Team, da passt alles irgendwie. Die, so wie so ein Zahnrad und so. Ich bin da wirklich für mich nicht nur Top 6, sondern Top 3 Favoriten Italien.
Ja, das Problem bei dieser Europameisterschaft ist natürlich, du hast ja normalerweise hast du ja einen Turnierbaum, den kannst du ja schon durchrechnen bis zum Ende. Du hast durch diese besondere Konstellation mit dem Gruppendritten, hast du ja, dass nicht der Sieger der Gruppe A automatisch gegen den Zweiten der Gruppe B und umgekehrt dann spielt, sondern du hast ja zum Beispiel diese Besonderheit, kommen wir später noch drauf, der Sieger der England-Gruppe spielt gegen den Zweiten unserer Gruppe. Also ich sage jetzt mal, England spielt gegen Frankreich, Deutschland oder Portugal, was brutal schwer ist. Der Zweite der England-Gruppe spielt gegen den Zweiten der Spanien-Gruppe mit Schweden und Polen. Also eigentlich müsstest du als England wahrscheinlich sagen, wir werden lieber Zweiter, weil dann ist der Weg leichter. Auf der anderen Seite willst du als England aber in London bleiben. Deshalb ist dieses Halbfinaltipp schwierig, weil ich glaube, Italien spielt, wenn alles so läuft, wie ich mal gerechnet habe, im Viertelfinale gegen Belgien. Kannst du durchaus auch verlieren.
Oh ja, kannst du. Zu Belgien kommen wir gleich noch, aber für mich ist Belgien, sage ich später noch was zu der sympathischen Mannschaft.
Ja, sympathische Mannschaft. Ich persönlich freue mich natürlich auf wieder auf die Begegnung Schweiz-Türkei. Da werden Erinnerungen wach. Da wurden zwei große FC-Spielerfreunde, Alpay und Streller seinerzeit. Mhm. Ich glaube, 2-8 war es. Ja, genau. Deshalb, da hat es geknallt.
Nee, das war für die WM 2-6 in Deutschland, glaube ich, war das sogar.
Nein, 2-6 war das nicht.
Doch, das war glaube ich 2-6, weil 2-8 haben die Türken nicht gespielt. 2-6 war das, da sind die Türken in den Playoffs gegen die Schweizer ausgeschieden.
Ja?
Okay, ja. Krass.
Ich hatte 2-8 im Kopf.
Nee, sorry, du hast recht, Playoffs 2-6.
Nee, weil 2-8 waren die dann schon beim FC, das war ja unter Daumen. So, jetzt
wird die Regenschlacht.
Yes. Ja, dann ist zur Gruppe A vielleicht schon alles gesagt und wir können direkt zu Gruppe B übergehen.
Ich muss nur kurz aufschreiben, sorry. 500 Euro auf Italien.
Ja, genau so. Ja.
Die Gruppe B hat Dänemark, Finnland, Belgien und Russland.
Da sage ich direkt am Anfang schon mal, Belgien Erster, Dänemark Zweiter, Russland Dritter, Finnland Vierter.
Genau, da würde ich auch gern direkt die Frage von unserem Zuhörer Ola anschließen. Wäre Belgien jetzt nicht mal reif für den Titel? Immerhin haben sie den stärksten Stürmer der Welt, in Klammern sage ich als Gladbach-Fan.
Okay. Ich finde, die Belgier müssen jetzt mal was gewinnen, weil wir reden schon seit ungefähr 6 oder 8 Jahren von der goldenen Generation.
Ne? Abdel auch, ja.
Ja. Und du hast ja mal gesehen bei den Portugiesen, da ist die goldene Generation hat den Titel nicht gewonnen, sondern die Nachfolgegeneration. Die Frage wird sein, wie schnell De Bruyne fit wird, welche Rolle kann Witzel spielen. Aber ich finde, wenn du sagen kannst, Hazard spielt im Moment gar nicht, wenn du sagen kannst, dass ein Thielmanns, der jetzt das FA Cup Finale entschieden hat, für den De Bruyne rein kann, wenn du siehst, was ein Lukaku spielt, dann muss ich sagen, die Belgier waren ja jetzt auch im Halbfinale bei der WM. Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel. Du brauchst halt auch den Glauben, dass du ein Turnier gewinnen kannst. Den haben zum Beispiel die Portugiesen, weil sie nach der Europameisterschaft auch die Nations League gewonnen haben. Ja, die Belgier brauchen mal so ein Spiel. Das war beim letzten, bei der WM war das, als sie die Brasilianer geschlagen haben im Viertelfinale. Da habe ich gedacht, jetzt machen sie es. Aber da kamen die Franzosen, ne? So, um ein Turnier zu gewinnen, hast du ja auch immer ein Spiel, wo du eigentlich die schlechtere Mannschaft bist und kommst trotzdem weiter. ja, man kann fast schon sagen, auch der Trainer Martinez wird ja wahrscheinlich danach in die Premier League gehen. Irgendwie vom Gefühl her habe ich auch wieder das Gefühl, wie Abdel, sie schaffen es wieder nicht, obwohl ich sie eigentlich mal mit der Mannschaft, weil ich sehe sie gerne spielen. Das ist ein attraktiver Fußball, den die Belgier spielen. Ich würde es ihnen nochmal gönnen.
Ich bin auch ganz klar Belgien-Fan, aber auf die Frage, ist das ihre letzte Chance für diese goldene Generation, würde ich leider antworten, die letzte Chance war schon.
Also schade. Hat jetzt schon die nächste Generation begonnen.
Ja, nach meiner Meinung Top 6 Favoriten sowieso, aber ich vermute, sie werden es nicht. Schade eigentlich. Ich würde es auch gönnen, sympathisch.
Wie schätzt ihr denn Russland ein?
Ja, leider nicht aktuell.
Nee, also 2018 war ich schon sehr überrascht, dass sie so eine gute Heim-WM gespielt haben. Da ist auch ein bisschen was nachgekommen. Die Liga ist auch nicht schlecht, aber grundsätzlich musst du sagen, für das du natürlich auch so ein Riesenland hast, ne, und immer eigentlich auch eine Fußballtradition hattest. Mit diesem, früher waren die Russen ja eigentlich dafür bekannt, einen technisch sehr gepflegten Ball zu spielen, aber in der entscheidenden Phase irgendwie so ein bisschen nervenschwach zu sein, weil dann das Individuelle auch mal gefehlt hat. Das war halt alles taktisch eintrainiert, wie das ja in der Perfektion die Eishockeyspieler zum Beispiel machen. Aber ich finde, die Russen haben in den letzten 20 Jahren echt so ein bisschen den Anschluss verloren. Also sie werden Dritter, dann musst du halt gucken. Ich denke mal, wenn du 3 Punkte holst und ein gutes Torverhältnis hast, kommst du auch als Dritter weiter. Finnland halte ich da wirklich als krassen Außenseiter, deshalb könnten sie weiterkommen. Aber mehr als Achtelfinale traue ich Russland nicht zu.
Okay.
Ich finde, Dänemark, ganz kurz, wird 100% nicht gewinnen, bin ich mir sicher. Aber die können in der K.O.-Phase auf jeden Fall einen Favoriten rauskicken.
Auf jeden Fall. Also ich habe die Dänen noch gesehen in Innsbruck, da war ich ja auch vor Ort. Es gibt ja sehr viele in Dänemark, die sagen, das ist die stärkste Mannschaft, die wir seit 92 haben. Damals ja Europameister, ne? Aus dem McDonald's oder vom Strand zum Titel. gut, damals hatten sie natürlich Jahrhundertspieler wie einen Lautrup zum Beispiel dabei, also den jüngeren Lautrup, ne? Ein Schmeichel im Kasten. Jetzt spielt sein Sohn Kasper Schmeichel spielt mit. Sie haben Eriksen im Mittelfeld, klasse Spieler. Sie haben einen Prefrate. Sie haben einen Yusuf Paulsen. Sie haben hinten Kjær und Christensen. Also, das ist eine gute Mannschaft, die sicher unangenehm zu spielen ist. Und also, es würde mich nicht überraschen, wenn Dänemark ins Viertelfinale kommt.
Ja. So. Also, Belgien, Dänemark. Ich finde Dänemark auch geil.
Gut.
Sind wir schon bei der nächsten Gruppe jetzt?
Jetzt kannst du Gruppe C machen, wenn du möchtest. Oder du hast noch Fragen zu Gruppe B.
Nee, gar nicht. Nee. Okay. Es wurden alle Fragen beantwortet. Mein Geheimfavorit ist ja Finnland. Nee, Spaß.
Aber auch sehr interessant damals, ich war bei der EM 92 in Schweden mit einem Freund, sind wir nach Schweden gefahren, haben da gezeltet und haben fürs Halbfinale Deutschland-Schweden auf dem Schwarzmarkt haben wir für 45 D-Mark eine Karte bekommen. Das legendäre Halbfinale Dänemark-Holland im Elfmeterschießen mit Kniescheibenbruch von Henrik Andersen, ehemaliger FC-Spieler, für 45 D-Mark ebenfalls. Dann wollten wir den Holländern die Finalkarten abkaufen und die haben die vor unseren Augen verbrannt. Lieber verbrannt, als sie uns zu verkaufen.
Ach du Scheiße.
Und das Finale habe ich noch mal,
sehr schön.
Habe ich nochmal 100 oder 110 D-Mark bezahlt. Also ich habe für 200 D-Mark 2 Halbfinals und ein Finale gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre heute schier nicht mehr vorstellbar.
Ja, das ist auch ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Bin ich bei dir.
Ja, sowieso den Gedanken hatte ich auch, wenn jetzt nur 14.000 ins Stadion dürfen, wie muss denn der Schwarzmarkt durch die Decke gehen?
Ja, der Schwarzmarkt ist ja eigentlich...
Ach so, durch die PCR-Tests natürlich.
Genau, ist ja gar nicht existent. Das geht ja nur praktisch übers Internet bis 2 Tage vorher, weil am Stadion, ich weiß nicht, ob ich Corona habe oder nicht, aber ich habe hier eine Karte für 300 Euro, das geht ja auch nicht. Ne?
Ja. Oh, das dürfte ja dann die fairste EM aller Zeiten werden.
Irre. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier, bevor ich gestochen werde, kurz die Hornisse entsorgen, Moment.
Ja, gerne.
Ja, weg damit.
Ja, sowas lassen wir gerne drin. Okay, meine Damen und Herren. Abdel, siehst du es auch? Thomas hat sich jetzt eine...
Ja, ich mache mir auch Sorgen um die Hornisse ein bisschen.
Ja, ein Glas genommen und einen Kicker und versucht jetzt die Hornisse einzufangen. Okay.
Oh, so ein Mann.
Hast du es gehört?
Ja, ich habe es gehört. Ich glaube,
die Hornisse hat ihm eine gescheuert.
So, alles wieder da.
Gut. Du hast sie natürlich lebendig aus dem Fenster gelassen, denke ich.
Natürlich, tatsächlich, ja, habe ich auch.
So, gut. Abdel, Gruppe C.
Ganz kurzer Einwurf nochmal zur Türkei-Gruppe, habe ich ganz vergessen. Wenn eine Mannschaft auf den Heimvorteil angewiesen ist oder daraus viel Nutzen zieht, dann auf jeden Fall auch die Türken. Und die spielen ja zweimal in Baku in der Gruppe. Das ist auf jeden Fall, das wird heiß. So, Gruppe C. wen haben wir denn da Tolles?
Er springt wieder.
Holland. Oh, Angstgegner Deutschland. Nordmazedonien, Österreich, Ukraine. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass Holland und Ukraine weiterkommen. Österreich ist leider auch die Luft rausgefühlt.
Ja, das ist so ein bisschen komisch. Die Österreicher spielen eigentlich immer eine gute Qualifikation, haben ja wirklich auch, ich glaube, bis auf zwei Spieler, also bis auf Arnautovic und Bachmann, der in Watford spielt, nur Bundesligaspieler in der Startformation, die in den Vereinen ja überall auch eine tragende Rolle spielen. Ich mag die Österreicher ja total, aber dieser Fatalismus, der sich dann immer breit macht im Land bei so einem Turnier, der ist Wahnsinn. Ich war bei der letzten Europameisterschaft vor dem entscheidenden Spiel gegen Island, war ich in Wien, der ganze Flughafen, alles rot-weiß beflaggt in der Bahn, es gab nur ein Thema, das Pogba, und dann gab es irgendwie einen Elfmeter für die Österreicher beim Stand von 1-1 und der Dragovic hat ihn verschossen und dann die ganzen Ösis, ja, was macht denn der Allerbauer, der verdient so viel Geld, der hat die Hosen voll, und dann, wie die alle über ihre Mannschaft abgezogen haben, es war ein Traum, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe die Niederlande nicht so als klarer Favorit. Ich finde, ihnen fehlt die große individuelle Klasse, Van Dijk ist verletzt. Die Ukraine hat sich wieder ein bisschen gefangen, ist für mich aber eigentlich auch ein größerer Name als die Mannschaft. Also in Österreich in Normalform hätte sogar eine Chance, die Gruppe zu gewinnen. So muss man sagen, was sie in den letzten Vorbereitungsspielen noch gespielt haben, gegen die Slowaken, gegen die Engländer, musst sogar aufpassen, dass du gegen die Nordmazedonen nicht verlierst, denn die haben nicht nur wegen dem Ergebnis mir gegen Deutschland echt richtig gut gefallen. Die haben mutig gespielt, die haben vorne den alten Pandev drin, den geilen Ex-Spieler von Inter Mailand. Also für mich eine der ausgeglichensten Gruppen. Ich glaube nicht, dass in dieser Gruppe der Gruppendritte weiterkommt, weil das ist sicher so eine Gruppe, da spielt der Gruppendritte, macht nur zwei Punkte. Ich würde es den Ösis sehr gönnen. Sage, Holland kommt weiter als einer der ersten zwei. Um Platz zwei ist alles offen. Okay. Eine Todesgruppe auf niedrigem Niveau.
Ich wohne ja hier an der holländischen Grenze, und das wird ganz großes Thema hier werden, ne? Auch der Vergleich zwischen Deutschland und Holland. Wenn mich jetzt einer fragen würde, ein Holländer, wer ist stärker, Deutschland oder Holland?
Ganz klar Deutschland. Also würde sagen, wenn du dir die einzelnen Spiele anguckst, ich habe es auch gestern wieder gedacht, also da ist schon viel Qualität da in der deutschen Mannschaft. Ich mag dieses System ohne richtigen Mittelstürmer eigentlich nicht. Das ist mir alles im Endeffekt dann immer noch so ein bisschen klein-klein und zu schön. Ich verstehe auch nicht, warum denn Volland kaum spielen lässt. Wenn du ihn mitnimmst, dann hätte ich ihn jetzt mal ein ganzes Spiel spielen lassen. Aber rein von der Qualität der Spieler finde ich, dass die Deutschen stärker sind als die Holländer.
So, das will
ja,
ich
finde ich auch, ein, auch übereindeutig so.
Ja, sehr richtig.
Obwohl ich mag den Spielstil der Holländer mag ich immer, weil der ja eigentlich immer bedingungslos nach vorne ist. Also ein Spiel mit Holland ist eigentlich nie langweilig, das nee, muss ich schon
und
sagen.
Und die haben überragende Fans, muss man leider sagen. Das ist wirklich so. Die haben
das richtig heißt, was geile heißt leider? Ja, genau, haben die auch.
Ich bin auch Fan.
Yes, Sir. Holland. Gut, dann kommen wir doch direkt mal zu Gruppe D und mit einer meiner Lieblingsnationen, Lieblingsmannschaften natürlich England. Können wir jetzt von England endlich was erwarten? Ist Harry Kane Weltklasse?
Harry Kane ist auf jeden Fall Weltklasse. Und das mache ich mehr daran fest, an den über 20 Toren, die er jedes Jahr in der Premier League für Tottenham schießt. Ich glaube, wenn er jetzt wechselt, City ist ja in der Verlosung, United ist in der Verlosung, da würde er noch mehr machen. Er war auch WM-Torschützenkönig, klar, da hat er die Elfmeter geschossen, hat er, glaube ich, in der Vorrunde irgendwie mal einen Dreierpack geschnürt gegen irgendeinen Aushilfskellner-Trupp. Aber trotzdem, ich glaube, dass die Engländer da mal wieder im Halbfinale waren. Das hat ihnen so ein bisschen den Glauben an die Nationalmannschaft zurückgegeben. Sie sind ja auch so ein bisschen sowas wie die tragische Mannschaft bei solchen Turnieren, weil wenn du an 90 und 96 zurückdenkst, jeweils gegen die deutsche Mannschaft verloren im Elfmeterschießen und jeweils nicht die schlechtere Mannschaft gewesen.
Mhm. Absolute Traummannschaften hatten die.
Ja. Was sagst du?
Ich sagte, absolute Traummannschaften hatten die 96, die 96er Mannschaft England nach wie vor überragend.
Geil. Geil. Ja. Allein dieses Wahnsinnstor von Gascoigne gegen Schottland, wo er den über, ja, den, Mann, über diesen Braveheart Colin Hendry drüber lupft und dann diesen Ball in Volley aus der Luft nimmt und dann diesen Zahnarztstuhljubel macht, wo sie ihm dann alle das, diese damals den Flieger aus dem, sie waren ja geil auch, die Engländer fahren zur EM-Vorbereitung im eigenen Land in Australien und auf dem Rückflug auf diesen 18 Stunden haben sie beim Geburtstag von Gaza den ganzen Flieger auseinandergenommen.
Absolut. Ich weiß, hast du die Biografie von Gaza gelesen?
Nee, die aber von Tony Adams. Der, ja. Genau, die fand ich auch stark, Addicted.
Ja, von Gaza ist natürlich sehr, sehr viel Tragik drin und das kann einem wirklich wehtun. Aber was der so von den Partys erzählt hat und vor allem auch aus Spielersicht, der sagte, er war irgendwie der Spieler, der sich am meisten immer auf die Turniere gefreut hat, weil er dieses Klassenfahrt-Feeling so unfassbar abgefeiert hat. Ich glaube auch nicht, dass du es heute noch so wild treiben kannst wie in den 90ern, aber das Buch kann man wirklich mal lesen und es sind unfassbar lustige Geschichten von Turnier.
Aber bei England muss man sagen, sie haben meiner Meinung nach einen ordentlichen Torwart. Das wurde ja auch immer so ein bisschen, die Engländer haben keinen Torwart, stimmt ja so auch nicht. Also David Seaman war zu seiner besten Zeit, ich weiß nicht, wie ihr das sieht, auch ein Weltklasse-Torwart. Der war am Ende dann, war er sehr unglücklich oft. Dann haben sie mit McGuire haben sie einen guten Abwehrchef, der allerdings natürlich im Moment angeschlagen ist. Sie haben einen überragenden Foden, sie haben vorne sie haben einen Sancho, sie haben vorne einen Kane. Also auch mit diesem Ding, dass Halbfinale und Finale in England gespielt werden, ist England für mich einer der Top-3-Favoriten. Aber das waren sie schon oft und wir wissen, wie oft sie enttäuscht wurde, ne?
Habe ich es gesagt, Gruppe, nur der Vollständigkeit halber, England, Kroatien, Schottland und Tschechien sind die Gruppe.
Ja, für mich als Fan ist die Gruppe sehr, also wird England klar Erster. Kroatien ist auf jeden Fall nicht mehr so gut wie 2018. Trotzdem gut, weil die sind immer eine Mischung aus Technik und Kampf. Das ist echt sehr schön anzusehen, aber trotzdem vermute ich mal, dass die Luft da auch ein bisschen raus ist. Was man bei England, habe ich heute gegoogelt, was sehr krass ist, der Marktwert, natürlich Fachleute sagen Scheiß auf den Marktwert, das machen irgendwelche Leute und schätzen das, ist trotzdem 1,2 Milliarden. Das teuerste Nationalmannschaftsteam. Mhm. Gut, Brasilien habe ich nicht nachgeschaut, aber bei der EM. Und da ist die entscheidende Frage, wie schafft es eine Mannschaft mit so einer krassen Auswahl trotzdem wieder nicht Europameister zu werden? Es kann nur der Fluch sein oder diese Tragik.
Na gut, ein Turnier ist natürlich auch das, was ich eben gesagt habe. Du wirst über 7 Spiele immer ein Spiel haben, wo du eigentlich das Gefühl hast, heute könnte es auch schief gehen, ne? Und dann kann es ja auch mal schief gehen, weil du dann irgendwo in der K.O.-Runde ein abgefälschter Freistoß, Abwehrschlacht gegen den Gegner und das war's. Und die Engländer haben auch mehr Verletzungsprobleme, als sie vielleicht vor einem Jahr noch hatten. Und die Erwartung ist groß, gar keine Frage, weil sie eben im Halbfinale bei der WM waren, weil ab Halbfinale zu Hause gespielt wird. Und was ich eben gesagt habe, für mich ein steiniger Weg, schon im Achtelfinale spielst du gegen den Zweiten der Deutschlandgruppe, weil ich eigentlich auch glaube, dass die Engländer diese Gruppe gewinnen werden. In Kroatien sehe ich genau wie du, Abdel, eine sehr unangenehm bespielende Mannschaft, die aus Leidenschaft und technischem Vermögen besteht. Es ist ja eh Wahnsinn, wie ein Land mit 4,5 Millionen Einwohnern im Fußball, im Volleyball, im Handball, im Basketball, im Wasserball, die sind ja überall gut eigentlich. Das ist ja Wahnsinn, ne? Aber oft ist es ja so, wenn du dann so einen Höhepunkt hattest wie Vize-Weltmeister, die Spieler kommen in die Jahre wie Rakitic, wie Modric. Also ich glaube schon, dass Kroatien Zweiter wird. Und glaube, das ist auch so eine Gruppe. Schottland, Tschechien spielen vielleicht untereinander unentschieden. Ich liebe ja die Schotten, aber das ist natürlich auch, seit die schottische Premier League auch so verloren hat gegen die englische Premier League, auch nicht mehr das Schottland, was wir von früher kennen, was immer tragisch gescheitert ist. 78 hat ja der Trainer beim Abflug am Flughafen in Glasgow gesagt, betrinkt euch schön 6 Wochen, wir kommen als Weltmeister zurück. Und sie sind nach der Vorrunde zurückgekommen. aber ich glaube, wie gesagt, England vor Kroatien und die beiden anderen, glaube ich, das ist für mich auch so eine Gruppe, wo ich sage, da wird es der Dritte schwierig haben, weiterzukommen.
Ja, bei Paul Gascoigne übrigens, weil der technisch so stark war, gibt es nach wie vor Gerüchte in der Parallelwelt in Deutschland, dass der marokkanische Vorfahren hat, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Echt?
Es sind aber nur Gerüchte.
Paul, glaub mal, wer solche Gerüchte in die Welt setzt. Gascoigne. Abdel, die Gruppe E ist doch eine sehr ausgeglichene Gruppe, oder?
Nach meiner Meinung, warte ich schon nochmal nach. Polen, Slowakei, Spanien. Ich persönlich finde sie auf jeden Fall sehr ausgeglichen, weil Spanien ist irgendwie, der Trainer geht richtig ab. der hat sich echt gedacht, ich rasiere jetzt mal. Die Friseure haben wieder geöffnet. Und
erklär mal.
Meiner Meinung ist.
Erklär mal.
Der hat zum ersten Mal seit 1934 keinen Real Madrid-Spieler zum Beispiel im Kader. Ich hätte das nicht so krass durchgezogen wie er, aber gut. Und deswegen vermute ich, dass für die spanische Mannschaft von so ganz, ganz, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, sogar das Vorrunden aus drin ist, unwahrscheinlich, gebe ich zu, bei drei Leuten, die weiterkommen. Aber dann in der K.O.-Phase ist alles möglich. Wenn sie sich als die jungen Wilden euphorisch hochpushen, können die auch gewinnen. Aber sind nicht in meiner Top 5 Favoritenliste.
Okay. Also ich finde, also Sergio Ramos hat jetzt ein Interview gegeben und hat gesagt, er findet es richtig, dass er nicht dabei ist, weil er einfach nicht fit ist. Ne? Und wenn du dann so ein bisschen weiter guckst, dann hast du noch ein paar Spieler, die könnten dabei sein. Aber ich finde das Zeichen von ihm natürlich, das ist schon ein Wabonspiel. Weil was kannst du damit gewinnen, wenn du jetzt keinen mitnimmst? Nimm zwei Spieler von Real Madrid mit, dann ist es nicht so drastisch. Also jetzt wirkt es ja fast so, als wenn er ein Statement setzen will. Und das kann ihm ja eigentlich am Schluss nur um die Ohren fliegen, so ein Stück weit. Trotzdem finde ich, dass die Spanier eigentlich grundsätzlich eine Wahnsinnstruppe haben, wenn du dich an das 6-0 gegen Deutschland erinnerst. Problem ist nur, außer in dem Spiel, sie schießen einfach zu wenige Tore. Und das hat zwar 2010 gereicht, um Weltmeister zu werden, weil sie haben ja damals mit 8 Toren in 7 Spielen sind sie Weltmeister geworden, das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinnige Effektivität, waren aber damals gegen Paraguay eigentlich 83. Minute beim Stand von 0-0, Cardoso, der den Elfmeter verschießt, sonst sind sie da eben auch raus, das ist das, was ich eben gesagt habe. Spanien für mich zu den Top 6, kommen auch in dieser Gruppe, glaube ich, weiter. Zweiter würde ich sagen, Schweden, dritter Polen, vierter Slowakei. Ui. Weil die Schweden sind für mich schon eine sehr stabile Mannschaft, taktisch gut geschult. Ibrahimovic nicht dabei. Polen schafft es zu selten, Lewandowski in Abschlusspositionen zu bekommen. Das ist für ihn ja so ein bisschen das Los. Ich finde, auch da siehst du dann, es sind ja auch immer alle so, ja, dieser Lewandowski-Hype ist ja Wahnsinn. Natürlich spielt er eine überragende Saison, aber er spielt natürlich auch bei Bayern München, wo er wahnsinnig gute Vorarbeit bekommt. Und er ist ein anderer Spieler, als vielleicht Messi in der Hochphase seines Wirkens war, der sich einen Ball im Mittelfeld geholt hat und hat einfach mal 8 Mann ausgemacht. Das kann auch ein Lewandowski nicht. Die Mannschaft ist sonst biederer Durchschnitt, wie auch die Slowaken. Also deshalb würde ich sagen, mein Einlauf Spanien, Schweden, Polen, Slowakei.
Ja, was ich bei den Spaniern ärgerlich finde, diese Chancentodgeschichte. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut von 2010, 2008 in diesen großen Turnieren, wo sie ja gewonnen haben, dann, wenn man nur das Ergebnis liest, weiß man gar nicht, wie stark die gespielt haben, wie gut die waren, wie überlegen die waren. Man sieht 1-0, okay, gut, war halt taktisch eine Meisterleistung, aber das finde ich ein bisschen schade. Deswegen beim 6-0 dachte ich mir, sehr schade für Deutschland, aber endlich schaffen die es mal, das Tor zu treffen und nicht einfach nur geil zu spielen und dann irgendwie 1-0.
Aber letzte Woche haben sie zum Beispiel gegen Portugal wieder 0-0 gespielt in einem Vorbereitungsspiel. Also sie haben nicht diesen Spieler wie früher ein Villa oder ein Torres, der dann im entscheidenden Moment einfach zusticht. Ne? Und man muss natürlich auch sagen, dass die Spanier lange unter einem Turniertrauma gelitten haben. Ab 64 nichts mehr gewonnen bis 2008. Dann kamen halt diese 3 Wahnsinnsturniere am Stück. Aber die letzten 3 Turniere sind natürlich auch nicht gut gelaufen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Luis Enrique ist ein Trainer, der einen sehr eigenen Kopf hat. Hat ja diese Tragödie um seine Tochter, die einen Tumor hatte. Er war ja deshalb auch eine Zeit lang gar nicht da. Hat sich in der Nachfolge dieser Zeit mit seinem Vertreter und Co-Trainer überworfen. Also Luis Enrique bewirbt sich nicht um den Titel Everybody's Darling. Und das heißt, du musst mit Spanien sicher ins Halbfinale kommen, sonst ist für ihn, denke ich mal, der Ofen da auch aus als Nationaltrainer.
Schicht im Schacht.
Schicht im Schacht.
So, es ist angerichtet, würde ich sagen,
oder? Es ist angerichtet. Wir kommen zur deutschen Gruppe. Jetzt kommt der Höhepunkt quasi.
Wir sind wieder wer.
Wir sind in einer Gruppe. Aber wir sind doch in einer Gruppe mit Frankreich, Portugal und Ungarn. Und je näher das Turnier rückt, wirkt das auf mich wie die absolute Todesgruppe.
Für mich, wenn ich ganz kurz was sagen darf, ist Ungarn jetzt schon der Gewinner der EM. Mhm. Weil krasser Außenseiter, weiß jeder. Aber trotzdem vom Feeling her sind die schon in der K.O.-Phase. Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Warum?
Die spielen gegen Portugal, gegen Deutschland, gegen
Frankreich. Ach so, ja, klar.
Das ist ein geiles Feeling.
Ja, also ich würde den Begriff Todesgruppe sofort unterschreiben, wenn es eine Weltmeisterschaft wäre, wo nur die ersten beiden weiterkommen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel, also für den Fall, dass Deutschland gegen Frankreich und Polen Portugal verlieren würde, würde uns ein hoher Sieg gegen Ungarn trotzdem reichen, um weiterzukommen. Deshalb ist es für mich nicht diese klassische Todesgruppe. Ich glaube, dass in dieser Gruppe es für Portugal unangenehm ist, im ersten Spiel in Budapest vor vollem Haus gegen Ungarn zu spielen. Weil wenn du da vielleicht nur einen Punkt holst oder sogar vielleicht verlierst, dann kann das für Portugal das Ende aller Träume sein. Ich habe es eben gesagt, imponiert mir, wie die das Gewinnen gelernt haben. Früher ist Portugal sehr oft in Schönheit gestorben. Das wird wahrscheinlich auch das letzte große Turnier oder vielleicht mit der WM nächstes Jahr noch für Ronaldo sein. Aber die haben halt auch hinten im Tor mit Rui Patricio, dann läuft da immer noch der Pepe rum und der Fonte, der jetzt, oder Fonchi, wie der Portugiese sagt, der jetzt mit Lille Meister geworden ist, 37 und 38, dann Moutinho, das sind ja alle Spieler, die hast du ja alle schon jahrelang gesehen. In Silva, der bei uns die Bundesliga kaputt geschossen hat in Frankfurt, der ist nur Ersatzspieler, das sagt auch einiges, wie stark die Portugiesen sind, haben echt einen Trainer Fuchs. Bei den Franzosen musst du natürlich gucken, wie hungrig ist diese Mannschaft noch, nach einem WM-Titel, das haben wir ja 2016 auch gesehen, wo wir gefühlt eigentlich auch eine richtig gute Mannschaft bei der Europameisterschaft hatten und dann im Halbfinale raus sind. Benzema ist zurück, dem fehlt noch der große Titel mit der Nationalmannschaft. Natürlich auch ein absoluter Weltklasse-Spieler. Also mein Tipp in dieser Gruppe wäre 1. Frankreich, 2. Deutschland, 3. Portugal, 4. Ungarn. Und damit würden wir nach meinem Tipp dann im Achtelfinale gegen England spielen.
Boah, was schon mega wäre.
Ja, wäre schon ärgerlich, dass einer von beiden dann rausfliegt, aber gut.
Ja, aber dann haben wir alle großen Mannschaften zumindest mal gespielt. So muss das auch sehen.
So, ich bin riesen Benzema-Fan. Für mich mein Lieblingsstürmer der letzten 10 Jahre, nicht übertreiben. Komischerweise immer noch unterschätzt hier und da, weil er wird nie genannt, wenn es um Weltklasse geht. Für mich ist er der Inbegriff, auch wenn es falsch klingt, ich werde erklären, was ich meine, von falscher Neun. Weil er ist zwar Neuner, aber gleichzeitig ein Spielmacher. Deswegen uneigennützig und setzt die Spieler perfekt ein. Für mich geil, dass der dabei ist und macht für mich Frankreich eine Klasse besser, definitiv.
Absolut. Gehört für mich seit Jahren zu den 5 besten Stürmern auf der Welt. Unfassbar, wie der in allen wichtigen Spielen trifft, wie der auch in Phasen trifft, wenn es für Real nicht klappt. Hat jetzt sicherlich nicht diesen Klemmerfaktor am Platz wie in Ronaldo. Das war vielleicht oft auch so ein bisschen sein Problem bei Real Madrid, dass er da so ein bisschen im Schatten stand. Diese unselige Sextape-Affäre da, deshalb war er ja lange nicht bei der französischen Nationalmannschaft. Wie man hört, haben sich die Führungsspieler jetzt dafür ausgesprochen, ihn mitzunehmen. Dieser große Titel, wie gesagt, mit der Nationalmannschaft fehlt ihm noch. Aber ich bin voll bei dir, Abdel. Eigentlich total unterschätzt und liefert ständig, also absolute Weltklasse, Benzema.
Lutz guckt noch ein bisschen skeptisch.
Naja, ich bin jetzt schon komplett auf Deutschland gebürstet. Tut mir leid.
Gut. Dann habe ich noch eine Frage zu Frankreich, Thomas. Lutz, kannst mir auch gerne helfen.
Ja, gerne.
Die Frage konnte mir keiner beantworten. Mhm. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ich nenne ihn einfach Deschamps.
Didier Deschamps.
Ah, wirklich nur Deschamps?
Ja, der Baske. Okay. Didier Deschamps.
Grandioser Trainer, nachweislich. Trotzdem frage ich mich, wie schafft es ein Trainer mit so einer offensiven Power so langweilig spielen zu lassen? Also bei der WM wird keiner sagen Weltmeister, aber die haben auch echt geilen Fußball gespielt. Leider war das für mich sehr, sehr, sehr langweilig.
Ich glaube tatsächlich, dass du so ein Turnier, weißt du, früher hattest du ein Turnier, da hast du ein bisschen in der Vorrunde durchmarschiert, weil du 2 Exoten drin hattest. Dann kam irgendein Gruppenzweiter in der K.O.-Phase, der war froh, dass er überhaupt in der K.O.-Runde war und da warst du vielleicht schon in den letzten 4 oder in den letzten 8, all dem nach, wie groß das Ganze war. Und das ist jetzt keine Phrase, die Spitze ist so zusammengewachsen, dass selbst eine Durchschnittstruppe, ich sag jetzt mal, was haben wir eben gesagt, Slowakei oder Dänemark, also Dänemark ja sogar, das ist ja eine gute Mannschaft, die sind alle taktisch so geschult, die sind so voller Power, also da gibt es auch nicht mehr, der Außenseiter bricht nach 70 Minuten kräftemäßig zusammen. Du kannst gegen jede Mannschaft auch in der K.O.-Runde verlieren und deshalb hat Deschamps sich, glaube ich, dafür entschieden zu sagen, ich möchte erst die Kontrolle haben, solange es unentschieden spielt, kann mir nichts passieren. Und meine Mannschaft ist immer in der Lage, mit den Einzelkämpfern wie Griezmann, der das Halbfinale 2016 für Frankreich gegen Deutschland entschieden hat, Akzente zu setzen. Haben aber dann das Finale zu Hause halt eben gegen Portugal dann doch verloren. Ne? Und ich bin vollkommen bei dir. Für das Spielermaterial, was die haben, Mbappé, in Griezmann, da läuft ja das Wasser im Mund zusammen, ist es sehr ein nüchterner, pragmatischer Stil. Aber sehr erfolgreich, muss man sagen.
Oh ja.
Ja.
Ja. Gut, dann möchte ich jetzt aber bitte mal über die deutsche Mannschaft jetzt reden.
Okay, ich muss da jetzt, ne?
Und wir fangen erstmal mit einer typisch deutschen Haltung an. Thomas, wo sind die größten Baustellen in unserem Team? Wir fangen direkt negativ, mit einer negativen Haltung an. Typisch deutsch. Wo sind unsere größten Baustellen?
Ich würde sagen, auf der rechten Außenbahn, egal ob wir mit Viererkette spielen oder mit, wie gestern, mit Dreier, rechts hast du Klostermann, der macht das solide. Du kannst es in der Dreierkette auch mit Ginter spielen auf rechts, oder in einer Viererkette, Entschuldigung, kannst du es auch mit Ginter auf rechts spielen. Das wäre dann analog zur WM 2014 mit Höwedes zum Beispiel, der links gespielt hat. Ich denke, Kimmich sollte dort spielen auf rechts, denn Kimmich ist sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Bahn Weltklasse. Und du hast aber im Zentrum hast du genug Spieler mit einem Gündogan, mit einem Groß, die da spielen können. Da musst du halt auch den Spieler so ein bisschen davon überzeugen, ne, dass er das macht. 2014 sind wir fast daran gescheitert, weil Philipp Lahm und Jogi Löw für eine unheimlich gute Idee fanden, ihn nur im Mittelfeld spielen zu lassen. Und dann auf die Idee kam, Mustafi hinten rechts spielen zu lassen, der das noch nie gespielt hat. Sind wir gegen Algerien fast ausgeschieden, weil er Kevin Großkreuz, der es für Dortmund in der Champions League in der Saison überragend gespielt hat, den wollte er nicht spielen lassen, weil der vorher in die Hotelhalle gepinkelt hat.
Ich erinnere mich.
Ja, genau. Also das ist für mich eine Position, da musst du Kimmich von überzeugen. Dann ist die Frage, wir haben meiner Meinung nach keinen Plan B, der darauf basiert, 70. Minute, du liegst 0-1 zurück und hast vorne einen Mittelstürmer, der dir die Bälle auch mal reinköpft mit der Brechstange. Mhm. Das könnte Volland sein, aber dann muss er auch irgendwie zumindest vom Bundestrainer das Gefühl mitbekommen, pass auf, du kommst irgendwann rein und du schießt das Tor. Das habe ich zum Beispiel immer früher bemängelt, wenn der Kießling gerade so mitgenommen hat und der Kießling saß dann immer da und du hattest immer das Gefühl, der ist das 24. Rad am Wagen. Wenn ich so jemanden mitnehme, dann muss ich dem doch sagen, pass auf, du wirst nicht Startspiel, aber ich weiß, dass du in diesem Turnier für uns irgendwann dein Ding machst. Du musst die Leute stark reden. Und das haben wir halt gar nicht. Ne? Wir versuchen, den Ball ins Tor reinzutragen. Selbst Müller ist ja auch kein klassischer Neuner in dem Sinne. Aber das ist natürlich spielerisch, ist das schon. Also wenn du dir überlegst, vorne Havertz, Gnabry, Müller, Werner, das ist Sané, der wahrscheinlich nicht spielen wird. Da ist schon einiges aufgeboten, muss ich sagen. Ja.
Also ja, ich finde Gnabry brutal. Also der ist halt ein richtig brutaler Goalgetter. Müller war gestern beim Interview hier, Laura von Tauer mit ihm, der hat natürlich noch gar kein EM-Tor geschossen. Also eigentlich müsste er ja brutal heiß sein. Und eigentlich auch die Attitüde von der Nationalmannschaft um Jogi Löw rum. Komm, EM brauchen wir jetzt auch im Zettel, den Titel. Also die Motivation ist genug da im gesamten Team,
würde ich jetzt mal sagen. Natürlich, das ist... Vor allen Dingen muss man ja bei ihm sagen, 2016 war er ja 2014 einer der Spieler, Müller-Gesicht von Deutschland. 2016 hat er eine relativ unglückliche Europameisterschaft gespielt. 2012 muss man ja sagen, dieses frustrierende Halbfinale aus gegen die Italiener, als sich Löw total vercoacht hat, indem er Groß gegen Pirlo gestellt hat.
Der Guardiola-Moment.
Genau. 2008 waren wir im Finale ja auch chancenlos gegen die Spanier. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Der Stern von Müller ging ja dann so 2-10 auf. Aber ein richtig gutes EM-Turnier fehlt ihm tatsächlich. Ich finde es aber auch richtig. Jetzt hat man die beiden zurückgeholt, Müller und Hummels. Man merkt auch, sie gehen voran. Sie haben eine Führungsrolle. So ist das dann auch richtig. Du kannst die nicht mitnehmen und sagst dann so, ihr müsst euch jetzt mal eingliedern. Also wenn solche Spieler da sind, dann müssen die auch Führungsspieler sein.
Ja.
Und das haben sie schon vermittelt, also Lust auch wieder diese Führungsrolle zu übernehmen.
Ich bin bei Deutschland von hoffnungsvoll bis skeptisch alles dabei. Je nachdem, welche Form viele Spieler da haben werden, das ist eine Binsenweisheit, die trifft auf alle zu. Aber bei Müller traue ich ihm beides zu, von Superflop bis entscheidender Mann, ist leider alles möglich. Und ich finde die Defensive von Deutschland, vor allem gegen Frankreich, sehr, sehr anfällig, weil die sind sehr schnell, sehr flink, sehr quirlig, die Franzosen. Rüdiger hätte ich nicht gedacht, dass er irgendwann mal so stark ist wie jetzt. Trotzdem ist er immer noch ein bisschen ungestüm. Und Mbappé gegen Bayern in der Champions League, wenn er die Form kriegt vom Rückspiel gegen Deutschland.
Ja, wenn ich mal Luft parodieren darf. Gut. Ja, ja. Nee. Gegen Frankreich, glaube ich, wird es tatsächlich schwierig. Aber da sind jetzt so viele Einzelspieler, auch die Entwicklung von Rüdiger einfach in England.
Ja, Mann.
Das ist schon bemerkenswert.
Ja, hat mich echt umgehauen.
Und man darf auch nicht vergessen, Thomas Müller, glaube ich, Abdel, widerspreche ich dir, der hat einfach die Saison super, super durchgespielt, konstante Leistung. Also der wird nicht abspielen.
Ja, ja. Ich hoffe aber nicht, aber es wird mich irgendwie leider nicht überraschen. Aber gut, wir schauen mal. Ich finde auch die Außenposition auch ein Problem, weil Gosens finde ich zwar cool, ich kann aber gar nicht abschätzen, ob er gegen Top-Mannschaften genauso cool ist.
Und nee, ich glaube, bei Gosens sehe ich eher das Problem, der ist gegen Top-Mannschaften schon cool, weil der in der Champions League mit Atalanta ja auch richtig gut spielt. Aber das Ding ist, du kommst aus einer funktionierenden Einheit wie Atalanta in eine Nationalmannschaft, wo ein großer Bayern-Block ist. Dann ist auch immer die Frage, was traust du dir selber zu? Wie selbstbewusst trittst du auf? So, also Gosens, finde ich, in Bestform hat die Klasse dafür. Ich habe mich auch zum Beispiel da echt gefreut, dass Christian Günther aus Freiburg nominiert wurde, weil den finde ich seit Jahren eigentlich ein Spieler, der auf der linken Seite das echt gut macht. Aber Gosens sehe ich nicht als Problem. Was du gerade richtig gesagt hast, Schnelligkeitsdefizite, weil Hummels halt extrem langsam ist. Das würde für eine Dreierkette stehen, weil du dann immer noch zwei Leute hast mit Rüdiger und Ginter, die gutes Tempo haben. Ja, und Rüdiger, bin ich bei euch. Das ist für mich eigentlich eine der unfassbarsten Geschichten. Ich habe nie verstanden, warum der in der Bundesliga bei Stuttgart so gehypt wurde, weil der hat pro Saison 10 unfassbare Fehler gemacht. Also für die du in der Kreisliga B jedes Mal vom Trainer eine Ohrwaschel bekommen hättest. Ja. Dann in Nationalmannschaft hat der Fehler gemacht ohne Ende. Der hat in Rom Fehler gemacht ohne Ende. Der war in Chelsea schon aussortiert und der ist so stark jetzt. Also da muss ich dann sagen, haben doch alle dann das Richtige in ihm gesehen. Und da siehst du aber auch, wie wichtig es ist, dass du Trainer hast, die zu dir halten, selbst wenn du Fehler machst. Weil nur dann kannst du dich mit dem Selbstbewusstsein weiterentwickeln. Das war bärenstark, was der in der Champions League am Schluss gespielt hat. Ich habe mich gefragt,
warum lädt Löw Rüdiger wieder ein? Was soll die Scheiße?
Absolut. Ja, bin ich bei dir.
Hat Jogi Löw jemand vergessen? Hättest du noch jemand mitgenommen, Thomas?
Ja, ich hätte jemand wie Lars Stindl zum Beispiel mitgenommen noch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ein 1A-Mannschaftsspieler ist, der dieses Jahr trotz Verletzungen in Gladbach, glaube ich, 25 Scorerpunkte gemacht hat. Das hat beim Confed Cup damals richtig gut funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ohne Stindl kannst du kein Europameister werden, aber den hätte ich wahrscheinlich noch mitgenommen. Auch eher als ein Musiala. Also Musiala, finde ich, das ist irgendwie so eine, naja gut, der ist jetzt irgendwie, den haben wir jetzt eingedeutscht und jetzt muss der auch dabei sein. Florian Wirtz, finde ich, hat gezeigt bei der U21, dass er ein Mann für besondere Momente ist. Ich finde es halt einfach schade, dass Marco Reus nicht dabei ist, weil ich finde, er hat eine unfassbar starke letzte Saison Drittel gespielt. Muss aber auch sagen, ich habe mich da mal umgehört in Dortmund, da ist auch nichts vorgeschoben. Es ist wirklich so, der hatte sich im letzten Februar diese schwere Verletzung zugezogen. Der hat ein halbes Jahr Reha-Training gemacht, der ist dann in die Corona-Saison eingestiegen und er hat gesagt, ich war zwar jetzt am Ende auf dem höchsten Niveau, aber nochmal das 4 Wochen zu halten mit einem knochenharten Trainingslager, das traue ich meinem Körper einfach nicht zu. Ich glaube, dazu ist es dann auch so, Löw hätte ihn mitgenommen, aber Löw ist jetzt auch kein totaler Reus-Fan, weil er eben die Nicht-Stabilität des Körpers manchmal sieht. Ich glaube, Hansi Flick ist zum Beispiel ein Fan von Reus und ich könnte mir vorstellen, wenn Reus jetzt eine Sommerpause hat, bei der WM ist er 32, dass das sogar nochmal was gibt, aber in der Form, die Reus hatte am Ende, finde ich, hätte er absolut den Unterschied ausmachen können und das finde ich schade, dass er nicht dabei ist.
Ja. Was ich oft gehört habe nach den Nominierungen, da haben sehr viele Fans im Netz nach Baku geschrien, der Spieler rechts.
Richtig.
Das war quasi der Name, auf den sich alle geeinigt haben, dass der eigentlich fehlt.
Bin ich auch, kann ich nachvollziehen, wenn wir rechts, habe ich ja gerade gesagt, bisschen Problemzone und der spielt echt richtig gut. Den hätte man auf jeden Fall mitnehmen können, absolut.
Ja. Und eine Frage, die ich mir stelle unbedingt, ich bin nicht der größte Kimmich-Fan, obwohl er sehr sympathisch ist. Aber ich frage mich wirklich, ob
wenn ich kurz mal reingrätschen darf, wenn ich kurz reingrätschen darf, Abdel. Du bist kein Kimmich-Fan. Ich glaube, es gibt niemanden, den du mehr hasst, wenn er jubelt, als Kimmich.
Wenn er jubelt, ja. Ich finde dieses gespielte Jubeln finde ich leider sehr tragisch. Das ist kein Hass, aber ich denke mir, alle anderen um dich herum lächeln. Mach doch mal den Mund zu und tu nicht so, als wärst du gerade im Kampf gegen einen Bären. Ja. Aber Ich finde ihn auch Weltklasse. Ich frage mich aber, ob er es schaffen wird, gegen Frankreich, Portugal und alle anderen Teams, die noch kommen, auch schafft, diese Weltklasse abzurufen. Gegen Paris zum Beispiel, Champions League, war ich leider ein bisschen enttäuscht.
Ja, aber du musst natürlich auch sagen, letztes Jahr, wie sie das Ding gewonnen haben, da hat er natürlich schon seine Leistungen gebracht. Also das ist schon jemand, der hat, der geht voran, der hat für seine junge Jahre eine große Klappe, aber der liefert meistens auch ab. Also ja, ich bin jetzt auch kein Kimmich-Fan vom Habitus auf dem Spielfeld, aber ich glaube schon, dass gerade auch die Position auf rechts seine Position sein könnte. Mir fehlt einfach ein Spieler, der das Siegergehen des weißen Balletts da reinträgt. Jan Thielmann oder Raphael Zichos zum Beispiel.
Egal wie es läuft, lieber Thomas, ich bin ja schon mit Özcan Europameister geworden dieses Jahr.
Ja, ist klar, also, genau. Der ja vom FC weggeschickt wird.
Ja.
Definitiv. Also das unterschreibe ich, habe ich auch mit Lutz vor ein paar Tagen darüber telefoniert, wenn man wie Kimmich jede Kamera nutzt, um mal auf den Tisch zu hauen, Klartext zu reden, dann muss man auch liefern und das macht er ja eindeutig. Der liefert ja wirklich ohne jeden Zweifel. Bin sehr neugierig, ob er das auch gegen Frankreich schafft, dann werde ich vielleicht sogar Kimmich-Fan.
Yes, sir. Man muss aber trotzdem sagen, alle sagen so, heute in einer Woche ist ja das Spiel. Ich darf ja für Magenta TV bin ich ja vor Ort bei allen deutschen Spielen, plus Halbfinale und Finale freue ich mich riesig drauf. Ich glaube nicht, dass die Franzosen in ein Spiel gegen die Deutschen in Deutschland gehen und Deutschland überrennen. Das kann sein, weil sie sagen, wir sind der Weltmeister, wir wollen die mal überraschen. Ich glaube eher, das ist so ein Spiel, was am Ende unentschieden ausgeht. Denn die Franzosen haben schon auch Respekt vor den Deutschen. Also dieses alle so, oh, die Franzosen. Ja, die Franzosen sind wahrscheinlich der Topfavorit, aber Frankreich fährt auch nicht nach Deutschland bei einem Spiel, wo Deutschland der Gastgeber mit 14.000 ist und sagt, so, jetzt schießen wir die Deutschen mal richtig ab. Die denken vielleicht auch, Punkt gegen Deutschland ist auch okay. Also,
Thomas,
ja?
Da muss ich dir natürlich recht geben. Allein schon wegen der WM, wie die da gespielt haben. Da ist ja nichts mit 8 Stürmer und wir sind die Besten. Aber ich finde gerade deswegen, diese abwartende Haltung macht sie noch gefährlicher. Weil Klar. Wenn die einmal kontern. Ich muss schon wieder Paris erwähnen, obwohl das nicht Frankreich ist, die Nationalmannschaft, aber wie oft die mit dem Tempo krass kontern. Ich bin gespannt, ob, also wenn es Löw schafft, die Mannschaft einzustellen und zu sagen, lasst euch bloß nicht überlaufen, dann haben wir die im Griff, könnte das echt hinhauen. Aber ich finde diese taktische Meisterleistung von Deschamps macht Frankreich noch gefährlicher. Also wenn sie wirklich sagen würden, wir haben geile offensive Mannschaft, wir hauen die Deutschen weg, dann wäre es eher kontraproduktiv.
Didier Deschamps könnte ja der erste übrigens sein, der als Spieler und als Trainer sowohl Welt- als auch Kontinentalmeister wird. Er ist ja jetzt schon mit Zagallo und Franz Beckenbauer der Einzige, der das als Weltmeister geschafft hat. Aber er war ja als Spieler mit der großen Equipe Tricolore Europameister und Weltmeister. Das hat Beckenbauer auch geschafft, aber Beckenbauer ist dann in Anführungszeichen nur Weltmeister als Trainer geworden. Und Deschamps könnte dann der Erste sein, der jetzt als Trainer auch Welt- und Kontinentalmeister wird.
Wir drücken ihm die Daumen oder eher nicht?
Doch, auf jeden Fall. Guter Mann.
Ich bin jetzt, ich habe weder eine Sympathie noch eine Antipathie. Deschamps hat es geschafft, dass ich Frankreich so über mich ergehen lasse und keine großen Aktien da drin habe, muss ich sagen.
Okay, wir kommen nochmal zu einer Zuhörerfrage und zwar von einem sehr jungen Zuhörer, wo ich mich wirklich drüber freue. Und es ist Chris06 und er hat die Frage an den Sportjournalisten, so hat er es mir geschrieben. Wie ist deine erste Elf für das Spiel gegen Frankreich, die Aufstellung?
Ja, Neuer, klar, dann hinten würde ich tatsächlich in dem Falle, weil wir auch gesagt haben, dass es um Tempo geht, würde ich, glaube ich, mit 3 Innenverteidigern spielen, Rüdiger, Hummels, Ginter, rechts Kimmich. Ich denke, dass du dann links Gosens aufstellst, weil das ja jetzt auch so ein bisschen eintrainiert wurde, dann haben wir 6 Spieler, glaube ich, bisher, ne? Ich denke, du musst Gündogan auch aufstellen, weil Gündogan hat in der Liga so unfassbar gut gespielt. Wenn du ihn jetzt wieder draußen lässt in so einem wichtigen Spiel, dann kommt der schon schlecht ins Turnier rein. Ja, also dem musst du jetzt auch vertrauen. Dann sind wir bei 7. Havertz würde bei mir auf jeden Fall spielen, weil der platzt im Moment vor Selbstvertrauen und der kann den Unterschied machen. Dann hast du 8. Müller muss spielen, dann hast du 9. Ich denke, obwohl ich grundsätzlich mir die Frage stelle, ob das noch so zeitgemäß ist, und das soll jetzt keine Kritik sein, weil er einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten ist, aber Toni Kroos ist natürlich schon jemand, der ein Spiel also wie soll ich sagen, der macht schnell maximal mit einem schnellen Pass, aber er ist ja selber nicht der Schnellste und er ist halt der Spieler, der diese 5-Meter-Pässe und 6-Meter-Pässe und sowas ist unheimlich wichtig für eine Statik, auch wie der den Ball verarbeitet, gar keine Frage. Und wenn du Groß dabei hast, dann lässt du ihn auch spielen. Aber ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wenn du Khedira und Hummels und Boateng und Müller alle mal aussortiert hattest, warum hat er das mit Groß nicht gemacht? Das war meine Frage damals. Also haben wir jetzt 10 und Gnabry spielt eh immer und ist auch ein wahnsinnig guter Scorer, also damit haben wir 11.
Okay.
Bei Groß stelle ich mir die Frage, ich finde ihn auch sehr stark. Auf der einen Seite denke ich mir, das Spiel langsam machen kann gegen Frankreich gut sein, damit die nicht in Euphorie verfallen und komplett ausrasten. Auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, kann Groß gegen Kanté in der jetzigen Form irgendwie bestehen? Und Pogba, das sind ja zwei richtige Brecher. Ja gut, und Goretzka wird wahrscheinlich fehlen.
Goretzka wird fehlen, das ist natürlich dann eine Alternative.
Als Gegengewicht, aber ich finde, das defensive Mittelfeld von Frankreich ist einfach krass. Rabiot auch noch, je nachdem, wer spielt. Kanté spielt sowieso.
Kanté ist im Moment eigentlich, also das ist auf der Position der beste Spieler auf der ganzen Welt. Mhm. Das ist Wahnsinn.
Ja. Und da, also wenn die sich vornehmen, den Rasen umzupflügen, dann machen die
das auch. Aber Abdel, das ist ja auch genau dann die Frage, ne? Machst du es jetzt so, wie wir es gesagt haben, dann wirst du eigentlich die Defensive stärken mit einer Dreierkette und zwei im zentralen Mittelfeld gegen eine Mannschaft, die unheimlich stark im zentralen Mittelfeld ist. Oder sagst du es anders, ne, wir spielen mit Viererkette und versuchen mit einer offensiven Ausrichtung das starke Herzstück der Franzosen mit Pogba und mit Kanté selber zu beschäftigen? Das wäre die andere Alternative, ne? Dann müsstest du die Frage stellen, dann würdest du wahrscheinlich mit Rüdiger und Hummels hinten in der Innenverteidigung spielen, Gosens links und dann spielt dann Kimmich hinten rechts oder spielt Ginter hinten rechts und machst du dann Kimmich auf der klassischen 6 und vielleicht Gündogan auf der 10 und auf der 8 Groß? Das wäre auch eine Alternative, ne? Die Frage ist, was nehmen sich beide vor? Wie spielt Frankreich? Will Frankreich direkt ein Statement setzen oder sagen die erstmal, wir gucken uns das mal an, was die Deutschen uns anbieten?
Ja. Aber Kanté gegen Kimmich wäre schon ein geiles Duell.
Definitiv.
Yes, sir. So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mit Thomas über seinen Beruf sprechen. Und wir haben auch einige Fragen bekommen von Leuten, die gerne Sportjournalist werden möchten. Thomas, du bist jetzt bei der EM, hast du eben schon gesagt, für Magenta TV unterwegs.
Ja.
Was genau wird deine Aufgabe sein und wie sieht euer Team aus? Und warum sollen wir Thomas Wagner begleiten und nicht in den Öffentlich-Rechtlichen die Spiele gucken?
Ja gut, viele werden sicherlich in den Öffentlich-Rechtlichen und die Kollegen machen ja auch einen guten Job, also gar kein Bashing hier, aber ich glaube schon, wir haben natürlich Johannes Bekerner, bei dem ich ein Praktikum damals 93 in Hamburg machen durfte bei Sat.1, der ist unser Hauptanker im Studio mit dem Kollegen Sascha Bandermann und wir haben dann im Studio, wie ich finde, echt coole Experten, also Michael Ballack und Freddy Bobic, finde ich echt gut. Und ganz meine stark. Wenigkeit, ich bin als Stadion-Anker, Stadion-Moderator mit der deutschen Mannschaft unterwegs, mache die Schalten aus dem Stadion, mache die Interviews vor und nach dem Spiel.
Super.
Plus Halbfinale und Finale in London. Und wir haben ein paar gute Tools, wir haben verschiedene Spielmöglichkeiten, weil Magenta ja auch verschiedene Streams hat. Du hast ein eigenes Taktik-Feed und du kannst dich in verschiedene Sachen auch reinwählen. Ich finde auch insgesamt, dass wir bei Magenta Sport insgesamt ein sehr junges ein cooles Team haben und noch ein paar neue Stimmen. Also es lohnt sich auf jeden Fall und es ist meiner Meinung nach preislich auch wirklich sehr, sehr lukrativ, das mal so ein Magenta TV-Abo abzuschließen.
Ja.
Ja gut, hätten wir den Werbeblock auch durchgeboxt?
Genau. Es gibt jetzt 15% mehr für mich, gut.
Was mich interessieren würde, wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben dir gedacht, diese Berufsschiene, die wird, das wäre doch was. Also das ist ja nicht eine Ausbildung zum Bankkaufmann.
Ja. Tatsächlich, ich habe, der Lutz kennt die Geschichte, ich habe in der B- und in der A-Jugend habe ich Rheinland-Auswahl gespielt, also Fußballverband Rheinland, bin auch Rheinland-Meister geworden mit der Spielvereinigung Andernach, habe dann um die deutsche A-Jugendmeisterschaft, um den A-Jugend-Pokal, weil wir auch noch Pokalsieger waren, habe ich gegen die Kickers und Freddy Bobic gespielt. Und ich wollte eigentlich, ganz ehrlich, mein Ziel war natürlich Profi zu werden. Ich habe 150 Spiele in der vierten Liga. Man muss aber sagen, ich war so ein richtig schöner Klopper, Marke Karl-Heinz Förster, Dietmar Jakobs. Also vielleicht dritte Liga, aber mehr hat es einfach nicht gereicht. Ich wollte aber immer ins Stadion und dann gab es nur noch die eine Möglichkeit, Sportjournalist. Ne?
Rollstuhl oder Sportreporter.
Wir hatten Abi-Treffen, leider auch, das ist ja auch schon mit einer hohen Zahl, und da haben die ganzen Jungs und Mädels gesagt, und da steht auch echt in der Abi-Zeitung, ich wollte immer Sportreporter werden, und war dann noch bei der Bundeswehr, Radio Andernach, die Kollegen, die auf dem Schiff waren, die konntest du dann grüßen mit einem Lied Junge, komm bald wieder von Freddy Quinn, und ich war da der Moderator, und plötzlich war ich Journalist, habe eine Ausbildung bei der Bundeswehr bekommen, und dann war ich plötzlich Sportjournalist. Und ein interessantes Ding vielleicht noch, die haben beim DSF damals gesagt, du bist motiviert, du hast Ideen, du passt ins Team, aber eins wirst du nie machen, du wirst keinen einzigen Satz im deutschen Fernsehen sprechen, denn dein Dialekt, das ist ja Wahnsinn, man versteht ja gar nichts. Und dann habe ich immer...
Nicht nur der Dialekt.
Habe ich bei Laola, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das war früher eine Sendung bei Sport 1 oder DSF, Extremadura haben wir immer besucht und sowas, und da durfte ich mal die Overvoice vom dicken Jesus Rili Rill machen. Das war der Präsident von Atletico Madrid, dem zur Saisonauftakt die ganze Mannschaft immer auf ein schwimmendes Bordell eingeladen hat, und der lag dann irgendwo in so einem Whirlpool drin, und ich durfte die Overvoice machen, was ja eigentlich viel schwieriger ist, als was Normales zu vertonen.
Hallöchen.
Und ich habe gedacht, plus die spanische Tabelle. Ich habe gedacht, ich bin der Allergrößte, weil ich die spanische Tabelle vertonen darf. Und der Satz, den ich lernen musste, weil wir ja kein CH sprechen können als Südrheinländer, war immer, ich möchte gern eine tschechisch-österreichische Geschichte erzählen. Und da hatte ich dann Muskelkater in der Zunge. So hat es angefangen.
Ja, aber ich habe es verstanden. Du hast es drauf mittlerweile.
Die CH-Schwäche bei Rheinland-Pfälzer, vor allem bei Koblenz, bei Schengelchen, ist wirklich extrem, und es gibt eigentlich nichts, wo ich mich mehr drüber freue, als irgendwelche Sätze, die Thomas dann mit CH irgendwie dann performen muss. Wirklich brutal, und ein wenig Mitleid hatte ich auch, als dann Hashtag einfach aufkam. Thomas wieder ein neues Wort hatte, was er lernen musste.
Absolut. Vor allen Dingen, weil mein Freund Rupp immer sagt, wenn ich das erste Mal ein neues Wort höre, dann sage ich es immer falsch. Zum Beispiel waren wir auf Mallorca mit der Fußballmannschaft, und ich habe gesagt, hat einer den Punkt, Punkt, Punkt gesehen? Der lag heute Morgen besoffen im Rodontron. Und die alle, das heißt nicht Rodontron. Und dann habe ich irgendwie beschrieben, dass mir eine Frau sehr gut am Abend vorher gefallen hat und meinte, habt ihr die in ihrem Siphonkleid gesehen? Also das ist einfach nur... schwerst peinlich immer nur.
So, und das soll natürlich tatsächlich eine Motivation sein, dass man da einfach an sich arbeiten kann und dann so ein großer Sportjournalist wie Thomas Wagner wird. Das meine ich wirklich ohne jedwede Ironie.
Ja, ich habe ja vor Jahren mal ein Interview von dir gelesen, und da habe ich sofort gemerkt, das ist keine Floskelschleuder. Das ist geil. Und das führt mich direkt zu einer wichtigen Frage von einem Fan. Torben heißt der. Ich lese vor, die Frage kam gerade schon zum Ausdruck gerade. Oft sehe ich Experten im TV, die halt einfach die Spielszenen nacherzählen. Das kann ich auch. Woran erkennt man einen guten Fußballexperten?
Oh, sehr gute Frage.
Sehr gute Frage. Eins möchte ich aber mal zuvor sagen, auch um die Kollegen mal in Schutz zu nehmen, die immer kritisiert werden und so. Es gibt ja auch ein paar Leute, auf die man sich einschießt. Eins kann ich dir sagen, was ich in all den Jahren gelernt habe. Es gibt ganz viele, die sagen, oh, ich kann mich auch mal vor eine Kamera stellen und mal was sagen. Sobald die Kamera an ist, sind die Leute so klein mit Hut und haben Puls bis zum Anschlag. Weil das ist halt immer noch, auch wenn Fernsehen natürlich sich geändert hat, ins Fernsehen eine Kamera reinzusprechen oder auch nur zu kommentieren, das ist nicht so einfach, wie alle immer tun. Ne? Zu der anderen Frage, ja, nur etwas nacherzählen, da hast du recht, oder das beschreiben, was ich sehe, das ist dann eher Radiostil. Wobei Radio ist für mich eigentlich die ganz hohe Kunst, wo vieles draus entsteht. Ich sehe einen guten Experten oder jemand, der eine gute Meinung hat, in dem immer etwas interpretiert. Ich sehe nach 10 Minuten, dass die Franzosen permanent Chancen haben und muss dann einfach sagen, okay, es stimmt hinten was im Zusammenspiel zwischen Ginter und Kimmich nicht, weil Mbappé immer wieder in die Schnittstelle kommt. Der muss jetzt umstellen oder der muss wechseln oder sowas, und dann macht er es vielleicht 5 Minuten später auch. Das wäre dann die hohe Kunst, dass ich als Kommentator oder als Experte sehe, was da schief läuft. Oder ich sage einfach, ich habe das Gefühl, heute der Werner hat zwar schon 2 verstolpert, aber das ist heute sein Spiel, der macht nur einen, und er macht dann auch, ne? Oder schnell festlegen, ich habe das gesehen im Bewegungsablauf, das war eine Schwalbe, das kann kein Elfmeter sein, dann kommen 2 Slow-Mos und du siehst, das war wirklich eine Schwalbe. Das wäre für mich, würde den guten Experten ausmachen.
Ja, wie undankbar ist denn eigentlich der Job als Reporter, wenn man die Spieler direkt abholt? Und da hast du jetzt mit Jonas Hector diese eine Geschichte gegeben, das war ja so ein bisschen Eistonne Mertesacker, ja Mann, wer war's?
Per Mertesacker.
Per Mertesacker,
ja genau.
Genau. Das war so ein bisschen Eistonne per Mertesacker Teil 2. Klar, die Frage war insofern natürlich dämlich und glaube ich, auch wenn ich einen scheiß Arbeitstag hatte, bin ich nach Hause gekommen und mich fragt jemand, sag mal, wie leer fühlst du dich eigentlich? Würde ich, glaube ich, auch komplett aus der Hose
Ich glaube, in dem Falle war es tatsächlich so.
Spekuliert man da drauf oder sind das manchmal auch einfach Dinge, die einem, wo man gar nicht drüber nachdenkt, ja, sondern man will es einfach haben?
Also ich glaube nicht, dass der Kollege darauf spekuliert hat, denn er ist ja auch in der Nachberichterstattung über dieses Interview ist er ja auch nicht gut weggekommen. Ich glaube, das kann ich jetzt sagen, ohne Kollegenschelte zu betreiben. Er hatte kein besonders glückliches Interview mit Marius Wolf. Ich glaube, das hat er selber gemerkt und wollte dann Jonas Hector Raum geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was Jonas Hector am Ende der Saison für den FC sportlich geleistet hat, ist unfassbar. Also so stark habe ich den noch nie gesehen. Allergrößten Respekt. Aber wie sich Jonas Hector Fans und Journalisten gegenüber verhält, das empfinde ich nicht wie viele in Köln. Ach, das ist so ein bisschen ein anderer Typ, der hat einen anderen Ansatz. So toll. Ich finde es einfach teilweise unhöflich und stoffelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so, wenn am Geißbockheim die kleinen Kinder nach Autogrammen schreien. Und man kann diese Situation auch anders lösen. Man kann auch sagen, ich verstehe, ich mag ihre Frage nicht oder natürlich bin ich enttäuscht, dass er so dafür gefeiert wurde. Ich finde, als Kapitän eines großen deutschen Traditionsvereins darfst du dich so nicht gehen lassen. Auch wenn du verloren hast, ich finde, das war einfach sehr unhöflich auch dem Kollegen gegenüber, der allerdings, das habe ich auch gerade gesagt, nicht den besten Tag hatte. Ist auch alles nicht schlimm, sei auch Hector zugestanden, aber mit Hector Interviews zu führen, das ist ungefähr wie ein Zahnarztbesuch ohne Wurzelbetäubung. Und zwar ist es das immer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Tatsächlich, okay. Ja.
Da würde ich sehr gerne eine Fanfrage hier einstreuen. Nicht wegen Hector, aber die fällt mir gerade ein. Nisa fragt, findet der Fußballexperte Herr Wagner die hohen Fußballgehälter gerechtfertigt? Ich weiß, die Frage kann man nie im Leben abhandeln in 2 Sekunden.
Nein. Ganz klares Nein. Und das hat, ich meine, das ist natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt sage, ich finde es gerechtfertigt, dann sagt jeder, hat der Wagner, sind doch alle. Ich finde vor allen Dingen, Durchschnittsspieler sind zu hoch bezahlt und ich finde auch, wenn du mal den Vergleich zu anderen Sportarten findest, das ist nicht die Schuld der Fußballer an sich, aber wenn ich sehe, dass ein Wasserballer in Spandau, der morgens um 6 Uhr ins Bad geht bis 8 und dann muss der arbeiten, der kriegt dafür 500 Euro, dass er die Champions League gewinnt oder ein Schwimmer, ein Turner, ein Ruderer, das ist alles nicht mehr zu erklären. Und dieses ständige Gejammer, zu viele Spiele und alles so. Guck dir mal an, was die Handballer von Flensburg oder Kiel machen, die permanent im Bus sitzen. Guck dir die Eishockeyspieler, Lutz und ich, wir hatten immer einen guten Draht zu den Haien. Da gibt's Spieler, die spielen für 2000 Euro und sitzen nur im Bus. Also das ist in keinster Art und Weise mehr zu rechtfertigen. Klar ist auch, der Fußball dominiert alles. Es wird eher ein Viertligaspiel geguckt, als wenn Friedrichshafen die Champions League im Volleyball gewinnt. Ja. Es ist auch legitim, dass die Spieler das mitnehmen, aber ganz klares Nein, das ist nicht gerechtfertigt. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ein Messi so viel Freude den Menschen macht, dann hat er irgendwie auch wieder eine Daseinsberechtigung, aber warum der 20 oder 25 Millionen im Jahr verdienen muss, das verstehe ich einfach nicht. Punkt aus.
Wäre er ja auch Popstar. Also er ist ein Popstar. Ich finde, der läuft ja auch nicht unter Sportler, sondern über Riesentalent Popstar. So. Ich finde aber, weil du gerade nochmal Eishockey gesagt hast, Corona hat es dann auch nochmal gezeigt, wie viel Perversion eigentlich im Fußball steckt, wenn Eishockeyspieler auf ihr Gehalt verzichten, freiwillig oder müssen, was es dann bedeutet. So. Wenn du einen gewissen Lebensstandard hast, der natürlich dann über unserem liegt, aber wenn die dann einfach sagen, ich bin bei der Hälfte, dann haben die halt auch weniger als ein Normalverdienter. So, und dann wird's halt echt brutal. Und dann siehst du auch die Perversion im Fußball beim FC speziell, als vor einem Jahr gefragt wurde, können denn die Dauerkartenbesitzer weiterhin schön fleißig zahlen oder besser gesagt kein Geld zurückfordern. Was jetzt so, wie es gelaufen ist, wirklich eine bodenlose Unverschämtheit ist, weil die einzige Sportart, die sich natürlich auch selbst finanzieren konnte, das muss man dazu sagen, aber das ist halt dann der Fußball.
Absolut. Und ich muss ehrlich sagen, wie schwer sich manche Vereine getan haben oder Spieler da auf 10 oder 20% ihres Gehaltes zu verzichten, da muss man sagen, da muss man ganz klar sagen, die haben alle den Knall nicht gehört. Das muss man leider so festhalten.
Yes, sir.
Ja, das fand ich leider auch komisch, weil Erstligaspieler, ohne ihre Lebensverhältnisse zu kennen, müssen das einfach können. Da bin ich ganz klar der Meinung. Das war schon sehr peinlich.
Ja. Noch 2 Fragen, jeder. Sollen wir so machen, Abdel?
Ja, bitte. Ich bitte um Verzeihung, Thomas, weil ich zu viel frage, wenn ich schon so einen Experten am Start habe.
Alles
da haben
gut.
Sich so viele Fragen angestaut.
Ja, alles gut. Aber Abdel, du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Du hast sehr viel Ahnung vom Fußball. Das habe ich damals gesehen.
Ja,
ja, das war mein, Thomas, das war mein erster Gedanke, als es hieß, dass eure Sendung jetzt bei RTL nicht mehr kommt, mit Laura von Tora auf Nitro.
Ja, ja.
Ich habe gedacht, mein Gott, ey, wenn Laura von Tora jetzt geht, warum nicht mal Moslem? Warum nicht Abdel?
Absolut. Also im Ramadan würde ich dann sogar mit ihm aus Solidarität mitfasten, aber das liegt ja nicht an Laura, sondern es liegt ja daran, dass es dieses Recht nicht mehr gibt montagsabends, weil es kein Montagsspiel mehr gibt.
Ah ja, okay.
Schade.
Gut, ich habe noch, ich mache jetzt noch eine, die ist, glaube ich, sehr wichtig. Thomas Wagner, wohin geht es mit dem FC Bayern? Ist der FC Bayern überhaupt noch der Alte, wenn es keinen Uli Hoeneß und keinen Rummenigge mehr gibt? Kann Thomas Wagner überhaupt noch den FC Bayern so richtig hassen?
Hass ist ein zu großes Wort, das lassen wir bitte weg. Okay. Ich mag den FC Bayern nicht. Nein.
Ja,
ja, ich, also was man natürlich, es gibt zwei Seiten, die man da einfach benennen muss. A, ist das natürlich, was Uli Hoeneß, und es ist Uli Hoeneß Werk, was er mit dem FC Bayern geschaffen hat, kann man eigentlich nur in einer gewissen Art und Weise ihm großen Respekt zollen, weil es natürlich Wahnsinn ist, was er für ein Imperium aus einem hochverschuldeten Verein 78 geschaffen hat. Was ich bei den Bayern nie gemocht habe, nie mögen werde, ist dieses, wir sind der Gesundbrunnen des deutschen Fußballs, uns muss doch jeder dankbar sein. Wenn ich das immer höre, 5-Jahres-Wertung und für den deutschen Fußball, was habe ich davon, wenn Bayern München die Champions League gewinnt? Was habe ich als armer HSV-Fan davon? A, haben wir sie selber 83 gewonnen? Geil. Mehr Titel international als der FC. Wir haben 2. Auf der anderen Seite dieses, und das ist ja nachgewiesen, also immer wenn ich mit Bayern-Fans diskutiere, dann kommen sie dazu, ja, das machen doch andere Vereine auch. Für mich, die Mutter aller Betrügereien im Fußball war das Ding bei Leo Kirch um die Jahrtausendwende. Leo Kirch wollte eine zentrale Fernsehvermarktung, weil er seine Konferenz bei Premiere damals vermarkten wollte. Borussia Dortmund hatte ein hochdotiertes Angebot von einem privaten Fernsehsender und Uli Hoeneß hat gesagt, Dortmund verlässt die Solidargemeinschaft, Bochum muss genauso viel verdienen wie die Bayern und hat dafür von hinten eine Schmiergeldzahlung von Leo Kirch in Höhe von 40 Millionen einkassiert. So, hat mit Finger auf Dortmund gezeigt, es ist nachher rausgekommen und die DFL oder der DFB hat die Bayern mit 2 Millionen bestraft. So, und das sagt für mich auch viel über das Selbstverständnis von Bayern München, das ist irgendwie sowas zwischen Franz Josef Strauß und ja, ich habe doch so viel Gutes getan, dann kann ich auch auf der anderen Seite mir was holen. Ich habe auch bei Uli Hoeneß nicht das Gefühl, dass seine Bestrafung jetzt dazu geführt hat, dass er so ein bisschen ruhiger geworden ist damals. Sondern
überhaupt nicht. Der wollte sich die Schlüssel vom DFB-Büro geben lassen. Der wollte jetzt auch noch DFB-Präsident werden. Ja,
trotzdem ist natürlich das, was die Bayern geschaffen haben, und das haben sie vor allen Dingen in einem geschaffen. Sie haben sehr viele verdiente alte Spieler in den Verein integriert. Das muss man ihnen natürlich schon lassen und nachmachen, ob es dabei bleibt. Ich befürchte, da könnte sich jetzt hinsetzen, wer wollte. Die werden die nächsten 10 Jahre nochmal Meister werden. Ich finde es stinklangweilig. Ich finde, es gibt kaum noch was Langweiligeres als die Fußball-Bundesliga. Also ich glaube, ich selbst als Präsident würde es nicht schaffen, den FC Bayern vom Meisterthron zu stoßen, obwohl ich alles in der internen Arbeit machen würde dafür.
Ernsthaft? Also ohne diese beiden Machtfaktoren, also ich glaube vor allem diese Hierarchie Rummenigge Hoeneß,
ja.
Wenn die wegbricht, werden die trotzdem die gleiche Leistung bringen. Da kann nicht irgendwas auf einmal
stolpern. Ja, weil das Problem ist ja, in England, wenn Manchester United 3 Jahre scheiß Transferphasen hat, dann sind so viele Mannschaften da, dass die noch nicht mal 2 Jahre hintereinander in die Champions League kommen. Dann wird schwierig. Aber dass Bayern München nicht Vierter wird in Deutschland, das geht nicht. Zumal jetzt die Super UEFA ja noch diese 2 Wildcards eingebaut hat. Also selbst wenn du nicht über die Liga nicht qualifizierst, wäre Bayern ja trotzdem immer dabei. Und das kann keine andere Mannschaft jemals mal wieder aufholen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, wenn du mal die Transferpolitik der Bayern guckst, guck es dir doch dieses Jahr an. Vizemeister und erster Herausforderer RB Leipzig. Upamecano, Nagelsmann. Immer das alte Bayern-Ding. Kauf dir was weiß, ist in der Bundesliga gut und kannst noch den Konkurrenten schwächen. Guck dir mal die ganzen Talente an. Sinan Kurt, Fiete Arp. Alle platt, alle weg. Entweder sie setzen sich bei Bayern durch, dann hat es sich finanziell gelohnt, oder sie sind für die Konkurrenz weg. Es ist ja auch nicht so, dass die Bayern an einem starken Wettbewerb interessiert sind. Sind sie ja einfach nicht. Und deshalb nächsten 10 Jahre leider Meister Bayern München.
Aber Thomas, ganz kurz, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Bayern holen sich nicht immer die besten Spieler, denn Upamecano ist nicht im Frankreich-Kader. Aber gut.
Upamecano hat auch eine, finde ich, richtig schlechte Saison in Leipzig gespielt mit unfassbar vielen Böcken. Aber das ist so der Rüdiger der Bayern. Ich glaube, Potenzial hat er schon.
Ja, hundertprozentig. Ja. Ich fand ihn die letzten 2 Monate leider auch sehr viele Momente entscheidend gefailt. Aber ja. Ich bin auch Upamecano-Fan. Eine Frage habe ich noch. die wurde uns auch geschickt. Hättest du 2006 nach dem Jahr des Sommer, also das Jahr des Sommermärchens, für möglich gehalten, dass die deutsche Nationalmannschaft 2021 so einen schweren Stand bei den Fans hat? Und die Nachfrage, was sind die Gründe dafür, die schlechten Leistungen, die Hashtags oder der Stress im Präsidium?
Die Hashtags. Ich habe mit Lutz ja über 2006 unzählige Diskussionen geführt und habe ja, also das ist ja für mich der größte Etikettenschwindel aller Zeiten. Sommermärchen. Also wir hatten eine Vorrundengruppe mit Costa Rica, mit Polen und mit Ecuador. Die hätte ich früher mit dem fünfmachen Medienmeister, dem deutschen Sportfernsehen, mit mir als Kapitän hätten wir da Gruppen, wären wir da Gruppensieger geworden. Dann haben wir die Schweden geschlagen, die ja, die einfach keinen guten Jahrgang hatten. Ich war gegen Argentinien im Stadion. Was die Deutschen da gespielt haben, das war so bodenlos schlecht. Also ich glaube, Klose und Podolski haben 18 Minuten gar keinen Ball bekommen. Und dann irgendwie, dann hatte der noch im Stutzen einen Zettel da liegen gegen Italien, chancenlos. Das war sowas von überzeichnet, weil das Wetter gut war. Franz hat fürs gute Wetter gesorgt. Wir haben die Fähnchen rausgehangen. So, und dann kam aber eine Entwicklung.
Ich war auch im Stadion. Es war aber auch ein geiler Tag.
Ja, das, natürlich war es eine geile Atmosphäre. Ja. Und dann kam irgendwann der Weltmeistertitel. Und irgendwann waren die Leute aber auch satt, glaube ich, von diesem ganzen Vermarktungsdings und sowas. Das wird auch wieder kommen, wenn Deutschland jetzt mal 10 Jahre noch weiter keinen Titel gewinnt, dann kommt das irgendwann auch mal wieder. Aber hier sind halt viele Sachen. Übersättigung durch die Champions League, der DFB gibt kein gutes Bild ab. Die Mannschaft rund um die Mannschaft, das hat auch kein gutes Bild abgegeben. Manche Spieler, die du für abgehoben auch gehalten hast, das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Die Leute waren auch insgesamt ein bisschen satt. 2014, da hatte man drauf hingefiebert und dann jetzt mal wieder ein bisschen Luft holen. Da kommen viele Sachen zusammen, glaube ich.
Ja.
Yes.
Ich bin auch der Meinung, bevor wir zum Schluss kommen, dass die Entscheidung von Löw, dass er jetzt aufhört, amtlich eher ein Push ist für den, ja, für die EM. Hundertprozentig. Weil alle wissen, das Grauen hat ein Ende bald. Es war eine schöne Zeit und jetzt machen wir noch einen goldenen Abschluss.
Er wirkt auch. Ich habe ihn ja gestern Abend dann auch gesehen. Man begrüßt sich ja kurz. Er wirkt ganz anders als noch vor einem halben Jahr. Er wirkt fokussiert. Man hat das Gefühl, er ist froh, dass diese Entscheidung gefallen ist. Er will sein letztes Turnier genießen. Und er erinnert mich doch an den Löw der Anfangsjahre teilweise. Und das kann ihm und der Mannschaft nur gut tun.
Sehr schön.
Yes. Dann komme ich zur letzten Frage, wenn das okay ist.
Natürlich.
Auch nochmal von Chris06, unserem jüngsten Zuhörer, wie ich ihn jetzt einfach mal betitel. Hat nichts mit Fußball zu tun, aber er möchte wissen, und es interessiert mich, glaube ich, auch und jeden. Wer, glaubt Thomas Wagner, wird Kanzler in?
Kanzler wird Armin Laschet, ganz eindeutig. Und das ist auch gut so.
So. Gut, dass wir die Frage zum Ende gestellt haben. Ja.
Habe ich kein Problem mit.
Ja. Nee, alles gut. Ja. Alles gut. Abdel, hast du noch was?
Ich bin immer noch sehr happy über die Folge, ehrlich gesagt. Ich freue mich. Ja. Ich hoffe, die Zuschauer hatten auch ihren Spaß und Zuschauerinnen.
Ich glaube, du hörst sie direkt nochmal an jetzt.
Ja, aber hundertprozentig.
Ja, und ich möchte dann natürlich...
Ja, wir haben noch 3000 Fragen ja auf der Liste und ich habe auch noch 1000 Fragen, wann werden wir Thomas Wag dann nochmal als Dr. Mehrheim irgendwo auf der Friesenstraße erleben dürfen. Es sind doch 1000 Sachen. Er wird jetzt ein kleiner Kreis an Zuhörern sich kaputt lachen, aber einen anderen wird der Thomas dann später
als das machen. Als Dr. Schnäbel in Villingen-Schwenningen oder sowas, ne? Als Arzt der Anästhesie.
So sieht's aus.
Aber es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht, Jungs, und ich würde dann sagen, bei meinem Podcast Eier, wir brauchen Eier, kommt ihr mal zum Gegenbesuch, entweder im Doppelpack vorbei oder einzeln, machen wir das auch mal. Das hat wirklich großen Spaß gemacht heute.
Wir haben uns noch gar nicht auf einen Europameister geeinigt.
Okay, ich einfach nur aus Sympathie, ich habe ja vorgesagt, ich bin ein schlechter Tipper, England.
Lutz? Könnte ich mitleben, mitleben.
Ich tippe auf Portugal.
Außenseiter, wenn sie das, Portugal ist auch gut, wenn sie das schwere Spiel auf den Kap Verden gewinnen, Marokko. Mit Adelchi und...
So, ich habe eine schlechte Leitung gerade.
So, dann kann ich abmoderieren. Ja. Das war nicht für diese Woche das große EM-Spezial mit dem sensationellen Thomas Wagner. Ihr hört uns wieder in der nächsten Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. In der nächsten Woche gibt es auch wieder ein Spezial, und zwar ein Sommerspezial. Und zwar für alle, die sich überhaupt nicht für Fußball oder die Europameisterschaft interessieren, werden wir eine komplett EM-freie Sendung für euch basteln. Und ich verspreche euch, es wird mindestens genauso gut wie diese Folge. Das war nicht. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben euch lieb.
Ich finde, das hat der Lutz wirklich gut formuliert. Da würde ich mich doch gerne hinzufügen.
Nicht.